Ich möchte Sie zunächst im Namen von LaRouche Pack begrüßen zu dieser heutigen Veranstaltung, von der ich denke, dass sie im Lichte einer Reihe von Aspekten der jetzigen Situation in den USA und weltweit beweisen wird, dass es ein sehr herausragendes Event sein wird. Ich fange an mit der Bemerkung, dass sicherlich im Westen die Tradition, wenn jemand einen Geburtstag feierte, so war, dass sie Geschenke hielten für ihren Geburtstag. Aber Lyndon LaRouche war niemals jemand, der notwendigerweise mit der Norm im Einklang steht, so dass wir also heute an seinem Geburtstag Mr. LaRouche diesen Tag dazu benutzt hat, ein Geschenk an alle uns alle zu geben, nicht nur mit seiner Präsentation, sondern auch mit der Veröffentlichung eines neuen Thesenpapiers, das Sie auf unseren Webseiten abrufen können. Es ist ein Dokument, das ohne Frage wird das glücklicherweise die Richtung der menschlichen, der Geschichte der Menschheit für die kommenden Generationen beeinflussen wird. Es ist sicherlich ein kritischer Augenblick, denn schon vor Monaten hat Lyndon LaRouche gegenüber Barack Obamas sogenannter Gesundheitsreform Krieg erklärt und hat es als Nazi-Politik deklariert. Zu der Zeit hat niemals jemand gedacht, dass es wirklich einen Kampf um Gesundheitsreform geben würde. Doch heute haben wir eine ganz andere Sicht darauf, dank der Tatsache, was Lyndon LaRouche katalysiert hat an einer ähnlichen Veranstaltung wie heute. Aber noch länger zurückliegend, und zwar mehr als 2 Jahre zurück, machte Lyndon LaRouche klar, dass das, was in den Vereinigten Staaten und weltweit auf uns zukommen würde, eine allgemeine Zusammenbruchskrise sein würde, ungekannten Ausmaßes. Und heute sehen wir die unmittelbaren Manifestationen dieser Zusammenbruchskrise. Unabhängig davon, wie die Leute glauben, wie schlimm es sei, hat Lyndon LaRouche den Kurs vorgegeben innerhalb einiger Veranstaltungen und sagt, dass das Auge des Sturms immer noch über das Land hinwegfegen wird. Und wir werden das sehen im späten September und Anfang Oktober. Wir müssen in der Zeit endlich zusammengekommen sein, um zu diskutieren, was wir tun müssen. Es ist schon eine sehr weit fortgeschrittene Stunde. Und es ist das, was den Inhalt füllt von dem Thesenpapier, das Lyndon LaRouche gerade veröffentlicht hat, als Geschenk an uns alle. Ohne weitere Einleitung würde ich Sie gerne bitten, Herrn LaRouche willkommen zu heißen und ihm auch einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag zu wünschen.
Thank you. Thank you.
Nun, ich kann Ihnen versprechen, es wird eine Menge schlechter Nachrichten geben. Und ich denke, das wollen Sie sicherlich auch hören. Und zwar, was es wirklich ist, wie viele verschiedene Arten davon heute in diesem Dschungel hier durch die Gegend rennen und welche Chancen wir haben, das zu ändern. Wir sind jetzt quasi am Ende dieser Dinge angelangt. Der sogenannte US-Präsident soll wohl angeblich morgen versuchen, eine Rede zu halten vor dem gemeinsamen Kongress. Das wird vielleicht so eine Art Drogenfest. Denn das könnte also einen ähnlichen Effekt haben auf einige Leute. Denn in diesem Präsidenten steckt keinerlei Kompetenz. War auch nie drin und das war auch nie die Absicht. Dieser Präsident ist ein Scherzkeks, ein Joker, der also den US-Amerikanern aufgebürdet worden ist mit einer ganzen Menge Drogengeldern im Hintergrund. Und der sollte nie kompetent sein. Und das ist kein Mann von Intellekt. Das ist jemand, der trainiert ist, zu labern. Der versteht überhaupt nicht, was er redet, sondern labert. Wie auch immer, er ist der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Und jetzt kann es nicht zu Staatsstreichen kommen. Denn es gibt bereits jetzt zu viele Staatsstreichgefahren. Denn das System, wie es jetzt ist, ist reif dafür, dass Regierungen stürzen oder gestürzt werden. Auch die USA. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, dass gewisse Interessen in London und den Vereinigten Staaten etwas in Gang setzen, das wir als 9/11 kennen, seit 11. September. Eine saudi-britische Operation mit Kooperation gewisser Elemente in den Vereinigten Staaten. Das ist dokumentiert, das ist eine Tatsache. Diese ganze Sache ist mit Geldern ausgestattet worden durch eine britisch-saudische Operation, wo der Botschafter von Saudi-Arabien an die Vereinigten Staaten eine Schlüsselfigur gewesen ist in der Vorbereitung dieser Anschläge vom 11. September 2001. Zur damaligen Zeit gab es viele Andeutungen, viele Anzeichen, die aufgeklärt hätten, was das ist. Aber die sind schnell weggewischt worden und einige Fakten sind geblockt worden, aber die Beweise waren immer da. Man musste nur an die richtigen Stellen sehen. Und da fand man dann, was man suchte. Das war eine gemeinsame Arbeit zwischen London und Saudi-Arabien. Sie haben diese ganze Operation finanziert und geplant. Und der Botschafter Saudi-Arabiens in den USA damals war eine Schlüsselfigur bei dieser Operation. Diese Information war der gegenwärtigen Regierung damals der USA zugänglich, ist allerdings verwischt worden. Und etwas anderes, was man vorhatte, ist anstelle dessen getan worden. Die Absicht war ja, diese Regierung zu zerstören, und zwar wie? Von innen. Und es gab damals einen Idioten, einen nicht ganz wiederhergestellten Kokainfreak, einen Drogensüchtigen, der den Militärdienst in Vietnam vermeiden konnte, indem er also in der Texas Air Guard verschwand. Die wollten ihn nicht, aber die Bush-Familie hat ihn da reingezwungen. Und dieser Mensch hat eben seine Gewohnheit fortgesetzt, eine ernsthafte Schwierigkeit mit Kokain. Und so hat man diesen Kerl dann weggeschafft zu einem anderen Bundesstaat. Und dort hat er eine Drogenbehandlung durchgemacht für Kokainsucht. Und der hat also dort ein Jahr lang Training durchgeführt für seinen Zustand, um das eben zu heilen. Hat nicht geklappt. Wir hatten also einen Kokainsüchtigen, jemanden, der nie richtig geheilt worden ist, der nie richtig sauber geworden ist. Und das war ein richtiges Nichts. Ein gemeiner Wicht. Ohne Hirn. Der Vater war auch nicht besonders helle. Das Gehirn, die Gehirnmasse in der Familie ist schon vom Großvater aufgebraucht worden, der ein Schlüsselmann war bei Hitlers Machtergreifung in Deutschland. Das war also so ein angloamerikanischer Prozess seit damals, seit den 40er Jahren, 30er Jahren. Also nach zwei Amtszeiten dieses Idioten und Cheney bekamen wir dann die Obama-Regierung. Und trotz der Tatsache, dass Obama während seiner Präsidentschaftskampagne gegen diese Unitary Executive, gegen dieses Führerprinzip der Bush-Regierung angetreten war, ist er dann trotzdem sehr schnell ein Advokat geworden, dieses selben Führerprinzips in der jetzigen Regierung. Das ist so was Ähnliches wie Faschismus ohne Reichstagsbrand. Also mit anderen Worten, dieser Fink, der da reingesetzt wurde, sitzt jetzt in einer Krise. Angesichts der Krise küsst er den Briten den Hintern, die ihn vollständig besitzen. Und so sitzt er jetzt in dieser Präsidentschaft mit dem Führerprinzip, wo er durch sogenannte Signing Statements seinen Willen grundtut. Diese Prozedur des Präsidenten ist ja entwickelt worden als Reaktion auf den 11. September. Das ist also entwickelt worden als Diktatur, in der der Kongress nicht länger die legislative Macht besitzt, den Präsidenten zu kontrollieren. Das heißt, wir haben also eine Art unitäre Regierung, eine Einheitsregierung, die funktioniert, solange der Kongress den Präsidenten nicht widerspricht. Und sollte es solchen Widerspruch geben, dann gibt es die sogenannten Signing Statements, wo der Präsident sagt, der Kongress hat zwar eine Sache beschlossen, aber ich werde eine ganz andere Politik aktivieren. Und das geht schon in die Richtung einer Nazi-Diktatur. Und das unter einem Präsidenten, der sich der Sache wenig bewusst ist, weil er wenig Gehirn besitzt und einfach nur wie so ein kleines Äffchen vor sich hin blabbert. Aber er ist immer noch der Präsident. Wir in den USA sind nun auch schlau genug zu wissen, dass wir keine Staatsstreiche durchführen. Wir erschießen auch oder ermorden unsere Präsidenten nicht, um die Regierung zu wechseln. Obwohl das ein paar Mal passiert ist, wie zum Beispiel bei William McKinley oder Abraham Lincoln oder die Ermordung John F. Kennedys. Und John F. Kennedy in gewisser Weise ist die Wasserscheide. Warum ist er denn umgebracht worden? Es gab zwei Punkte, durch die er sich verhasst gemacht hat bei den Wall Street-Machthabern und bei den Leuten in London. Punkt Nummer eins, beim Konflikt über die Stahlindustrie, wo er die amerikanische Industriemacht verteidigte. Und der blieb dabei und hat auch deutlich gemacht, dass er das weiter tun würde. Der zweite Punkt, er widerstand den Wall Street-Leuten bei der Frage eines Kriegseintritts in Indochina, solange er Präsident war. Und dafür starb er. Importierte Mörder, Auftragsmörder, die durch Spanien und Mexiko in die USA gekommen sind, haben diese Aufgabe erledigt. Und gleichzeitig hat man eine kleine lustige Geschichte erfunden, um die Aufmerksamkeit von denen abzulenken. Nun, warum wurde er getötet? Es wurde ja offensichtlich in der Periode unmittelbar nach seinem Tod. Und Präsident Johnson, wie er später zugab, war so zu Tode geängstigt, dass die Gewehre, die den Präsident umgebracht hatten, auch auf seinen Nacken gerichtet waren. Als also das Thema aufkam dessen, was Kennedy getan hatte, und zwar getan, inspiriert durch den Rat, durch seine Ratgeber, den ehemaligen General Douglas MacArthur und auch den General Eisenhower. Er hatte sich geweigert, US-Soldaten nach Indochina zu schicken. Und die Politik MacArthurs und Eisenhowers war, die Politik, die Kennedy annahm, die Politik war einfach. Keinen Landkrieg mit US-Involvierung in Asien. Die US-Armee kann Kriegsführung in Asien nicht handhaben, denn die asiatische Kultur ist anders als die europäische Kultur. Das ist zuallererst mal die völlig falsche Art, mit asiatischen Kulturen umzugehen. Denn hier würde man auf der Seite des britischen Kolonialismus stehen, gegen die Völker Asiens. Und wenn man wie die USA mit dem europäischen Kulturstandpunkt einig sind und dann gegen Völker in Asien zu Land zu Kriege zieht, bekommt man einen bestimmten Reflex aufgrund dieser kulturellen Tatsache. Das heißt, der Hinweis war ganz klar, keine Kriege in Asien. Die Briten lenken so die Welt durch Kriegsführung. So haben sie ihre imperiale Macht bekommen, indem sie die dummen Nationalstaaten Europas dazu bekamen, im sogenannten Siebenjährigen Krieg sich gegenseitig umzubringen. Und die führenden Nationen Europas gingen 7 Jahre lang gegeneinander in den Krieg. Während die Briten am Rande standen, hinterm Zaun quasi, und sich ins Häuschen gelacht haben. Und dann im Februar 1763 hat man in Paris beim Abschluss des Friedensvertrages das britische Imperium quasi aus der Taufe gehoben. Die britische Ostindien-Gesellschaft. Das, was sozusagen das United Kingdom wurde. Die britische Ostindien-Gesellschaft wurde später natürlich ging bankrott. Man hat diese ganzen Arrangements unter Victoria geändert, aber prinzipiell blieb dieses Imperium dasselbe. Die Ostindien-Gesellschaft blieb eine Art von Imperium. Und das ist eigentlich das einzige, die einzige Art von Imperium, die wir in der Geschichte der europäischen Zivilisierung, die Zivilisation kennen. Ein Imperium, das die Zerstörung von Griechenland durch Selbstzerstörung im Peloponnesischen Krieg ausgelöst hatte. Und das waren die monetären Interessen, die in Athen saßen und gegen Syrakus zu Felde zogen. Und später hatte man dann mit den gemeinsamen Kräften zu tun, Griechenlands, die gegen Syrakus zu Felde zogen, also die dritte Imperialmacht des griechisch sprechenden Mittelmeerraums. Also von einer weit, weit, weit entfernten asiatischen Kultur gab es einen Prozess der Bildung eines Imperiums. Und durch eine besondere Vereinbarung, die damals getroffen wurde, ist, entstand dadurch das Römische Reich unter Caesar Augustus. Und seit dieser Zeit, seit diesen Entwicklungen im Mittelmeerraum, natürlich, es gab in Asien auch vorher Imperien. Die Idee eines Imperiums ist eine asiatische Idee, keine europäische. Aber sie kam durch diesen Prozess nach Europa, durch den Peloponnesischen Krieg. Und seit dieser Zeit gab es immer Imperien, mit maritimer Charakteristik. Damals ging es erstmal los mit dem Mittelmeerraum, hat sich dann später zum Atlantischen Ozean ausgebreitet. Aber wir hatten immer mit einer Seemacht zu tun und gleichzeitig der Kontrolle über den Gebrauch des Geldes. Und das Mittel der Macht dieses Imperiums war die Kontrolle des Geldes. Das war die imperiale Machtausübung. Und aller europäische Imperialismus, inklusive britischem Imperialismus, hat nichts mit Territorium oder Landbesitz zu tun, sondern mit der Organisation der Kontrolle des Geldes. Und dieses Geld wird eigentlich durch private Interessen kontrolliert. Durch ganze Konzerte privater Interessen. Und die organisieren die Schaffung von Geld und das Management von Geld. Und so entstand dann die internationale Kontrolle des Geldes. Und das britische Imperium, was sich hier aus diesem Prozess heraus gebildet hat, ist nichts anderes. Es ist kein Imperium der Menschen des Vereinigten Königreichs, sondern das Imperium eines internationalen Konsors, deren Kontrolle über Geld ist, deren Kontrolle über Geld die Kontrolle über Nationen ist. Ein Fall, der eine Fall, wo das nicht erfolgreich war, war die Gründung und Bildung der Vereinigten Staaten. Seit dem 17. Jahrhundert, als die Schaffung der Vereinigten Staaten schon begann, gab es zuallererst mal anfängliche Kolonisationen in Neuengland, in die Massachusetts Bay Colony und in Plymouth. Das war also der erste Saatkern dessen, was später die Vereinigten Staaten werden sollten. Das waren Leute, die auf der Mayflower kamen, oder der Arabella oder anderen Schiffen aus Europa. Und sie kamen hierher, weil sie Europa als verlorenen Fall ansahen. Die Korruption in Europa haben sie als so schlimm empfunden, dass sie nicht empfanden, dass man daran noch etwas ändern konnte. Sie gingen also dem Rat von Kardinal Nikolaus von Kues nach, indem sie das Beste der europäischen Zivilisation und Traditionen über den Ozean brachten, dort auf neue Völker zu treffen und eine Zivilisation zu errichten, die frei sein sollte von den kolonialistischen und imperialistischen Übeln, die damals in Europa wüteten. Das begann die Massachusetts Bay Kolonie. Das heißt, wir hatten ein alternatives System der Finanz, das auch damit assoziiert war. Das war ein Kreditsystem. Das war durch ein sogenanntes Scrip-System, das also später dann durch ein Papiergeldsystem ersetzt wurde, durch Benjamin Franklin. Und das ist eine Charakteristik der US-Verfassung und der Verfassungstradition. Wir sind kein monetäres System, wie zum Beispiel jetzt das Federal Reserve System. Das ist ein monetäres System, das uns als Akt des Verrates, des Hochverrats aufgebürdet worden ist. Unsere Verfassung jedoch spezifiziert bis heute, und das ist wichtig für uns heute in diesem Raum und heute an dieser Diskussion, unsere Verfassung legt fest, dass wir kein monetäres System sind. Und wir sind auch nicht Subjekt eines monetären Systems, sondern ein Kreditsystem. Und als Kreditsystem, definiert durch unsere Verfassung und Verfassungsgeschichte, erlaubt eben als einzige Autorität für die Schaffung von Geld und die Organisation von Geld einen Gesetzakt des Staates. Nicht, dass der Staat sich an einen privaten monetären Komplex wendet, an den er sich verschuldet. Und diese Schuldenfrage ist ganz wichtig. Denn wir würden als Kreditsystem eine Schuld gegenüber uns selbst erzeugen oder per Vertragsvereinbarung mit anderen Nationen eine Schuld gegenüber einer anderen Nation. Und das ist etwas Wichtiges, was implementiert werden muss, wenn wir unsere Zivilisation heute retten wollen. Denn das monetäre oder monetaristische System baut auf internationalen Finanzinteressen auf, nicht auf Nationalstaaten. Und diese internationalen Finanzinteressen nennt man auch Freihandel. Warum Freihandel? Ja, weil er frei ist von jeder Regierungsaufsicht. Das ist eine Weltregierung durch private Finanzinteressen, die als Konsortium monetärer Interessen gemeinsam agieren. Und das war die ganze Zeit das Thema. Das war das Thema beim Tod Franklin Roosevelts. Am 12. April 1945 waren die USA ein Kreditsystem. Am 13. April 1945, nach dem Tod Roosevelts, waren die USA kein Kreditsystem mehr. Roosevelts Absicht war, auf Vertragsvereinbarung mit anderen Nationen weltweit zusammenzuarbeiten, um ein Kreditsystem zu errichten, um diejenigen Kräfte auszunutzen, die wir für militärische Produktion geschaffen hatten, um diese Kräfte der Vereinigten Staaten zu nutzen, um die Welt vom Kolonialismus zu befreien, die Völker von Unterjochung zu befreien und Europa auf der Basis eines internationalen Kreditsystems zu reorganisieren. Und das war die implizite Absicht Franklin Roosevelts bei der berühmten Bretton Woods-Konferenz, wo er Keynes abgelehnt hatte und angegriffen hatte, weil er genau wusste, dass das britische imperiale System war, das Keynes da vertrat. Und die Vereinigten Staaten und die Völker der Welt mussten von diesem System befreit werden, ein für alle Mal. Und das musste ersetzt werden durch ein System souveräner Nationalstaaten, die in gegenseitigem Respekt in einem Kreditsystem miteinander existieren. Am Tag von Roosevelts Tod und als sein Nachfolger Harry S. Truman, hat keinen zweiten Vornamen, nur S. Harry S. Truman. Als er also das Amt übernahm, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als Churchills Arsch zu küssen. Und es ging abwärts, seit damals. Wir hatten ja Patrioten, die zwischenzeitlich immer mal versucht hatten, in die Richtung zu wechseln, trotz des internationalen Währungssystems. Denn das internationale Währungssystem platziert die USA wie andere Nationen als Opfer des internationalen privaten Währungssystems, wo private Bankinteressen das Geld organisieren, nicht souveräne Nationalstaaten. Und nach dem System der Vereinigten Staaten können es nur souveräne Nationalstaaten sein und ihre souveränen Partner, die diese Art von Macht ausüben. Und das ist wirklich die Krux des Problems schon hier. Im Sommer 2007, am 25. Juli, schlug ich eine Politik vor, um mit der Krise umzugehen, die unmittelbar bevorstand. Ich sagte damals, dass wir am Rande stehen des Zusammenbruchs des weltweiten Systems, definitiv des US-Systems, und dass wir gewisse Schritte ergreifen müssten, denn unsere Banken waren bankrott. Und wir mussten durch einen Reorganisationsprozess, durch Bankrottreorganisationen gehen. Und das hieße, dass man eben auch die Regierungsmacht benutzt, um Bankrott zu erklären. Das heißt auch, dass entsprechend Hypotheken eingefroren würden, damit Leute in ihren Häusern bleiben und gleichzeitig die Banken geschützt würden, die damals in vielen Fällen bereits bankrott waren, und diese Banken eben durch einen Glass-Steagall-Gesetzstandard zu schützen. Ich habe diesen Gesetzesentwurf damals weit in den USA zirkuliert, das sogenannte Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken. Wäre dieses Gesetz benutzt worden, denn es ist ja in vielen Institutionen, aber auch in großen Teilen der Bevölkerung unterstützt worden. Wenn diese Maßnahmen damals ergriffen worden wären, hätten wir dieses Problem, das wir heute haben, nicht. Was ist aber passiert? Während September 2007 hat Barney Frank, der jetzt wirklich nicht der netteste Kerl auf diesem Planeten ist, und Christopher Dodd, haben sich damals geeinigt, die Umsetzung dieses Gesetzes zu blockieren, trotz der großen Unterstützung, die dieser Gesetzesentwurf in großen Teilen von bundesstaatlichen Organisationen hatte. Hätten wir das damals benutzt, dieses Gesetz, hätten wir dieses Problem, diesen Schlamassel heute nicht. Aber warum haben Christopher Dodd und Barney Frank, warum haben diese Leute so viel Unterstützung bekommen bei der Zerstörung der USA, indem sie dieses Gesetz blockierten? Im nächsten Jahr wurde ja klar, was sie damit erreicht hatten. Es war ein Prozess, der zu den Rettungspaketen führte. Und wir hatten damals die ganze Wall Street und ähnliche Finanzinteressen weltweit, die an dieser Stelle bankrott waren, 2008. Und das war das Schlüsselproblem. Und anstatt jetzt eine Bankrottreorganisation vorzunehmen, haben wir Rettungspakete geschnürt. Wir haben die Bankiers der Welt ausbezahlt. Und zwar auf Kosten der amerikanischen Bevölkerung. Heute, durch die Billionen von Dollar an Diebstahl durch die Bush-Regierung und die gegenwärtige Obama-Regierung, fehlen uns die Mittel, um unserer eigenen Bevölkerung jetzt zu helfen. Und wir befinden uns mitten in diesen Monaten, mitten bei der Schließung im September jetzt, seit September 2007, inmitten der Schließung, der Zerstörung, der Sicherheit, des Lebensstandards der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Die Leute sind ausgeraubt worden, ihre Arbeit ist ihnen weggenommen worden, und das nur, um die künstlichen Schulden einiger Betrüger zu retten. Leute, die zum Beispiel mit Goldman Sachs zusammenhängen. Das heißt, jetzt haben wir eine ganz spezifische Krise mit diesem Präsidenten. Dieser Präsident küsst Ärsche. Warum tut er das? Weil er keinen eigenen Geist hat. Er ist eigentlich ausgebildet, Reden auswendig zu lernen, deren Inhalt er nicht versteht. Von dem, was er da redet, hat er ja keine Ahnung. Und er ist so der bezahlte Narr, der gegenwärtig das Weiße Haus bewohnt. Er war ein Narr, er ist ein Narr, bleibt ein Narr. Was aus dem Mund dieses Mannes kommt, macht überhaupt keinen Sinn. Er ist so ein trainiertes Zirkustier, das Dinge sagen kann. Und der hat Größenwahn. der leitende Größenwahn. Und dieser Mensch hat jetzt diktatorische Mächte an sich gerissen, die erzeugt worden sind durch den 11. September und durch die folgende Etablierung der sogenannten Signing Statements von George W. Bush. Das heißt, implizit sind wir bereits in einer Diktatur. Politisch befinden wir uns in der letzten Stufe vor so etwas wie einem Reichstagbrand. Und das kann sehr, sehr schnell soweit kommen. Und bald kann heißen Ende dieses Monats, mit dem Anfang von Oktober. Denn mit diesem Datum kommt das Fiskaljahr der Vereinigten Staaten ans Ende. Und gewisse Kontenstände müssen offengelegt werden. Und da gibt es kein Geld. Es gibt keine Einkommensquellen, um diese Sachen auszubügeln. 48 von 50 US-Bundesstaaten sind bereits technisch bankrott. Und es ist einfach kein Geld da, um diese Staaten aus dem Bankrott herauszuheben. Dinge, die jetzt bezahlt werden müssen, dringend in diesen Staaten, werden unter Barack Obama niemals bezahlt werden. Es wird keine Verbesserung der Lebensumstände und Lebensbedingungen in den USA geben unter Barack Obama. Und all das, um die Interessen des internationalen Finanzinteresses zu befriedigen, nicht das der Vereinigten Staaten. Und das heißt, Obama kommt hier mit einem Vorschlag, der eine Blaupausenkopie der Genozidpolitik von Adolf Hitler ist. Und egal wie viel die Obama-Leute das leugnen, sie lügen. Die Politik Barack Obamas ist Genozid, Völkermord gegen die Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Das ist ein Fakt. Und jeder, der das leugnet, macht sich entweder was vor oder lügt. Denn die Politik ist genau diese. Und über 60% der Bevölkerung der USA haben das langsam gerochen. Das ist der führende Grund für ihre Opposition gegen die Obama-Regierung. Sie wissen, dass der Typ ein Nazi ist. Und einen Zwei-Fingerbart auf Obamas Oberlippe zu kleben, macht es ziemlich deutlich gegenüber Amerikanern, was dieser Typ ist. Der ist eine Puppe, eine Marionette, der hier die Rolle eines Adolf Hitlers spielen soll, was die Gesundheitsversorgung angeht. Denn er kann nicht die Diebe mit Geld ausstatten, die das Land ausgeraubt haben, und dann noch die Gesundheitsversorgung retten. Und wir haben jetzt ein Drittel der Bevölkerung etwa ist arbeitslos. Und ein Drittel von denen bekommt gar nichts an Arbeitslosenhilfe. Und anderen gehen die 52 Wochen Arbeitslosengeld aus. Also 30% der Bevölkerung sind in schlimmen, schlimmen Umständen. Die haben keine Hoffnung. Viele von denen haben aufgegeben. Und während sich Oktober nähert, nähern wir uns einer sozialen Katastrophe. Warum? Warum? Weil Präsident Obama das System retten will, selbst wenn das bedeutet, durch sein Gesundheitsprogramm Leute umzubringen. Ein Gesundheitsprogramm, das eine Kopie dessen ist, das Adolf Hitler 1939 hier in Deutschland eingeführt hat, im September und Oktober. Es gibt überhaupt gar keinen Unterschied zwischen dem, was Hitler 1939, 1940 getan hat und was Obama heute diktiert. Ja, keinen Unterschied. Und natürlich, offensichtlich, ist der Teil ist, dieser Obama-Kabale, gehört aus seinem Amt rausgeschmissen, und zwar sofort. Und jede offizielle Regierung, die behauptet, ich würde lügen, lügt auch und sollte auch aus der Regierung rausfliegen. Wir haben hier eine Situation, Wenn wir uns um unsere Nation kümmern wollen, um unsere Bevölkerung, um unsere Menschen, dann können wir nicht zulassen, dass der Großteil unserer Bevölkerung in absolut hoffnungslose Bedingungen gestürzt wird. Und wir werden das ganz sicher nicht tun, um irgendwelche ausländischen Räuber auszubezahlen. Die werden also irgendwie anders zurechtkommen müssen. Denn die große Krise heute, über die Obama nicht spricht, über die er auch morgen nicht sprechen wird, es sei denn, ich jage ihm heute hier genügend Angst ein. Wir müssen mit den Effekten der Massenarbeitslosigkeit umgehen. Und das ist nicht nur massenarbeitslos. Warum sind die Leute arbeitslos? Weil sie nichts produzieren. Es gibt gar keine Möglichkeit zu produzieren. Unsere Industrien sind dicht gemacht worden. Unsere Landwirtschaft kollabiert. Und es ist sogar schlimmer als das. Es ist etwas, das dem Hochverrat nahe kommt. Und dieser Hochverrat trägt den Namen Globalisierung. Wissen Sie, was mit diesem Planeten passiert ist nach 1968? Nach Frühjahr, Sommer 68? Globalisierung. Das kam in Form einer faschistischen Bewegung auf den Universitätscampussen, und zwar den privilegiertesten der USA. Die haben sich damals die Hemden vom Leib gerissen, mit ihren Geschlechtsorganen gewedelt, haben einen Haufen Drogen genommen und haben Freiheit für immer gebrüllt. Ich habe das gesehen damals in Columbia. In den USA, in den Universitäten und teilweise in Europa war die Oberklasse der Universitäten, hatte die Konzentration von Leuten, die wirklich eine direkte Kopie waren des alten Dionysos-Kultes aus der Antike. Das ist das Modell für Faschismus. Mark Rudd und seine Leute damals waren eine faschistische Organisation, die gezüchtet worden ist aus den privilegiertesten Studenten der Vereinigten Staaten. Und das Zentrum all dieser Aufregung war nicht etwas Gutes für die Menschheit, sondern dass man ihnen etwas verweigerte, nämlich die Ausnahme vom Militärdienst, und das heißt dem Dienst damals in Vietnam. Als also damals die Leute, als der Krieg heißer wurde und man mehr Soldaten brauchte und man anfing eben auch Studenten zu rekrutieren, das heißt also, dass sie auch eingesammelt würden und nach Vietnam verschifft wurden oder verschifft werden sollten. Da war der Beginn der faschistischen Bewegung in den USA. Und das war auch der Beginn dieser Weathermen, der Bildung der Weathermen. Etwas, das dann bis in die 70er Jahre weiterging. Eine Bewegung wurde, dass die Regierung und die Politik und die Gesetzesbildung und andere Dinge als Prozess bestimmte. Und dann haben wir die grüne Revolution, nicht damals die landwirtschaftliche, sondern jetzt, die gegen die Industrie ist, gegen Produktion. Hier haben wir eine menschliche Rasse, die davon abhängt, dass wir die Energieflussdichten ihrer Kraftquellen stetig vergrößert. Wir gingen also von Sonnenlicht bis zu leichten Verbrennung, verbrennenden Stoffen, zu Kohle, Koks und so weiter, bis hin zu Kernkraft, bis hin zu thermonukleare Fusion, und die Existenz der menschlichen Gattung hängt davon ab, dass wir weiter und weiter zu immer höheren Energieflussdichten voranschreiten, zu größeren Kraftquelldichten. Und wir sind heute bereits an dem Punkt, wo wir ohne Spaltung nicht mehr eine Weltbevölkerung aufrechterhalten können, in der Größenordnung, wie wir sie bis jetzt vorfinden. Und schon gar keine wachsende. Denn was wir da tun, einerseits, und das ist auch nicht schlecht, wir nutzen die Arten von Ressourcen ab, die wir jetzt gerade benutzen, weil sie die Ressourcen sind, die am dichtesten konzentriert sind. Das sind ja Ressourcen, die dadurch zustande kamen, dass über viele, viele Millionen Jahre kleine Tierchen, kleine Organismen diese Mineralien dort angesammelt haben, in ihren Körpern. Und dort, wo, also wo wir die größten Konzentrationen dieser Mineralien vorfinden, entnehmen wir sie. Unsere Industrie bis jetzt basiert auf reichen und dichten Ressourcen. Und es gibt natürlich immer noch eine ganze Menge, aber man muss da herankommen. Die liegen einem heutzutage nicht mehr gleich vor der Haustür. Und das heißt, man muss mehr Arbeit investieren. Das heißt, man braucht mehr Kraft, mehr Energie. Das heißt, man braucht größere Kraftquellen und andere. Das heißt, von der Verbrennung einfacher Objekte. Der Unterschied zwischen Menschen und Affen, wenn man in die Archäologie geht, ist eigentlich immer der Gebrauch von Feuerstellen. Ja? Und man findet immer, wenn man mit menschlicher Aktivität zu tun hat, eine Feuerstelle. Da wurde was gekocht oder so. Und es ist menschlich, denn nur Menschen benutzen Feuer. Das heißt, der Gebrauch des Feuers hat die Wirtschaft des Menschen bestimmt von Anfang an, sodass wir uns über die Lebenserwartungen und so weiter von Menschenaffen erheben konnten. Und wir haben noch immer eine ganze Menge dieser Arten von Ressourcen. Aber da ranzukommen, braucht mehr Kraft. Und um die Produktivität eben nicht zu verlieren, müssen wir höhere Kraft aufwenden. Und das heißt, dass wir müssen die Konzentration unserer Kraftquellen vergrößern. Aber diese Faschisten, wie die Weathermen und andere, haben gesagt, nein, wir gehen auf eine grüne Stufe zurück. Wir gehen zurück zum Sonnenlicht und zur Windkraft. Sie sollten aufhören, diese Bohnen zu essen. Und anstatt eben zu erkennen, dass die Menschheit die Welt, in der wir leben, verändert und auch das Sonnensystem recht bald verändern sollte, was bedeutet, dass wir fortgeschrittenere wissenschaftliche Kapazitäten einsetzen müssen, wo wir lernen, diese dichteren und immer dichteren Kraftquellen zu kontrollieren, die immer höhere Energieflussdichten mit sich bringen, sodass wir nicht nur unsere Menschen versorgen können, sondern bei weitem diejenigen Stellen überbrücken und überwinden können, wo wir heute Knappheiten vorfinden. Aber heutzutage wird keine wirkliche Wissenschaft mehr gelehrt. Es wird etwas als Wissenschaft gelehrt an den Universitäten. Aber es gibt keine Hingabe mehr an eine Mission. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir sowas noch, wo damals wissenschaftliche und ingenieurtechnische Kapazitäten zusammengebracht wurden, um nicht nur die Waffen zu produzieren, mit denen wir diesen Krieg gewinnen würden, sondern auch die Mittel zu produzieren, die sonst so gebraucht wurden, um diesen Krieg auch durchzuhalten, logistisch. Und das war die größte Produktionsmacht, die der Planet jemals gesehen hatte. Und die Idee war ganz offensichtlich, dass wir nach dem Krieg diese Produktionsmittel für die Produktion von Friedensgütern benutzen würden. Roosevelts Absicht war, die Menschheit, die Erde von den Kolonien zu befreien und den einzelnen Nationen Selbstständigkeit zu verleihen durch diese Produktionsmittel, sodass wir ein planetares System hätten von souveränen Nationalstaaten, durch deren Zusammenarbeit wir die Hoffnung hätten, friedlich gemeinsam leben zu können. Das war Roosevelts Absicht. Eine kolonialisierte, imperialistische Welt in eine Welt amerikanischer Art zu verwandeln, souveräner Nationalstaaten, um einen Bund zwischen diesen Nationen aufzubauen, Kooperationen, wo sie nicht mehr auf das britische Spiel hereinfallen würden, wo der Planet kontrolliert wird, indem man Menschen dazu bekommt, sich gegenseitig umzubringen. Und das war der Punkt. Und das ist zerstört worden. Es ist durch Truman und seit Truman zerstört worden. Truman hing an Churchills Arsch und seitdem ging es für die Welt bergab. Und wir gehen jetzt in neue Kriege, in verschiedenen Teilen der Welt, bringen Leute um, für irgendeinen bescheuerten Grund, der sich ausgedacht wurde, und das alles, um das britische Imperium am Leben zu halten. Warum sind wir in den Irak einmarschiert? Zweimal! Wir haben da überhaupt nichts verloren. Warum sind wir nach Vietnam gegangen? Wir hatten da überhaupt nichts zu suchen. Als ich noch im Militärdienst war, in Burma, haben wir damals in Indochina Ho Chi Minh gegen die japanischen Kräfte unterstützt. Und als die Japaner aufgaben und kapitulierten, hatte die US-Regierung gemeinsam mit Ho Chi Minh Indochina vom Kolonialismus befreit. Was hat Truman getan?
Truman
gab Zustimmung der Vereinigten Staaten, dass die japanischen Truppen aus den Kriegsgefangenenlagern rausgelassen wurden, um das Land wieder zu übernehmen, bis die Franzosen eintrafen. Und Churchill, mit Trumans Unterstützung, tat genau das. Das heißt, auf die Art und Weise wurde Afrika rekolonisiert. Andere Teile der Welt wurden so teilweise rekolonisiert. Wir haben nicht unsere Industriemacht benutzt, diese Länder durch Maschinenbau und Werkzeugmaschinen unabhängig zu machen, sondern wir begannen auf typisch britische Art ewige und fortdauernde Kriegsführung lokaler Art in Gang zu setzen zwischen sogenannten Rivalen. So wie die Briten das getan hatten im Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert. Und die USA, wie ein blöder Idiot, sind mitmarschiert, haben unser Güter da mit verschossen, unsere Menschen mit draufgehen lassen. Und wir tun das heute noch. In Afghanistan. Wie bescheuert ist das eigentlich? Das ist ja unfassbar. Aber mit Obamas Segen. Das ist Wahnsinn. Und das ist kristallklar. Sonnenklar. Das ist also die Situation, in der wir uns befinden. Wir sind also betrogen worden, und zwar auf ganz grundlegende Art und Weise. Unter Franklin Roosevelt und seiner Führung im Zweiten Weltkrieg strebten wir eine freie Welt an, frei von Kolonialismus, frei von Imperialismus und frei von den Übeln, unter denen wir heute leiden. Mit dem Tod Roosevelts am 13. April 1945 und der Amtseinführung Trumans, der überhaupt nichts Gutes war. Der war einfach nur ein Schläger für Winston Churchill. Das britische Imperium und ihre Freunde in den USA, dieselben Leute, die Hitler unterstützt hatten. Erinnern Sie sich, die ganzen Wall Street-Kollegen waren Unterstützer Hitlers gewesen. Und zwar bis Pearl Harbor.
Und Truman war einer von ihnen. Einer dieser Pack. Und so, when Roosevelt died,
als Roosevelt starb, hat Truman die Briten wieder reingerollt und auch Wall Street die Tür wieder geöffnet. Und wir haben in der Weltgeschichte als Nation eine recht spezielle Rolle. Wir wurden als europäische Kultur etabliert durch einen großen Denker, eine große Person, Kardinal Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert, der damals erkannte, dass die Situation in Europa kulturell hoffnungslos wurde. Er sah, dass die Errungenschaften des Florentiner Konzils sabotiert wurden, untergraben wurden und zunichte gemacht wurden. Und er konzipierte damals bereits, dass die Menschen Europas über den Ozean segeln sollten, um mit anderen Völkern in Kontakt zu kommen, zu denen sie das Beste der europäischen Kultur mitbringen würden, und indem sie eben so den Fortschritt der europäischen Kultur in andere Kontinente bringen würden, bestand die Hoffnung, dass man wieder etwas zurückbringen könnte, von dort nach Europa und von dort wieder bessere Einflüsse nach Europa zu bringen. Christoph Kolumbus war ganz spezifisch durch das Programm Nikolaus von Kues inspiriert worden. Und das war seine erste Reise 1492. Aber die Habsburg-Kontrolle Spaniens und Portugals bedeutete auch, dass der Versuch, die Zivilisation in Zentral- und Mittelamerika zu entwickeln, gefährdet worden ist, kulturell, durch diese Monarchie. Aber die Kolonisierung von Massachusetts im Besonderen war der erste Startschuss für den Aufbau der amerikanischen, US-amerikanischen Republik. Wir bildeten also auf diesem Kontinent eine Republik, die das Beste der europäischen Zivilisation in sich barg. Und zwar in den führenden Teilen. Es ging nicht darum, aus Europa zu fliehen, sondern die europäische Kultur in einen neuen Kontinent zu tragen und hier eine Art von Nationalstaat aufzubauen, der also einigermaßen Dezenz in Europa wiederherstellen würde. Für viele von uns, wir waren also Teil desselben kulturellen Ursprungs wie sie, aber ihr System in Europa und besonders in Großbritannien haben wir zwar Verwandtschaft, aber ein ganz anderes Regierungssystem. Und in unserer Kultur in den USA ist es eben dieses Gewürz, diese Zutat, dass wir kulturell eine Oligarchie, eine Willkürherrschaft nicht akzeptieren, sondern das Beste der europäischen Kultur ist hierher gebracht worden, aber ohne diesen Oligarchismus, ohne Baron dies und Herzog jenes und Majestät und Verbeugung und Kniefälle und so weiter. Wir als Nation, als englisch sprechende Nation zum großen Teil, sind wirklich einzigartig auf diesem Planeten. Und wir sind die größte Gefahr für diese Oligarchie. Und wir stehen der Zerstörung der Menschheit im Weg. Und deswegen sind wir zur Zielscheibe geworden. Und die ganze Debatte um Obama, Obama ist ein Lügner. Und vielleicht ist er ja auch ein Idiot. Und wie kann man einen Idioten und einen Lügner nennen? Das ist ja wirklich ein Problem. Aber das ist alles Betrug, was er da redet über sein Programm und dies und das und jenes. Der kann nicht sehr gut denken. Ich denke nicht, dass er sich das selbst ausgedacht hat. Irgendjemand hat es ihm gesagt und er wiederholt das. Er sagt, wir müssen Menschen umbringen, denn unsere Wirtschaft, wir können es uns nicht leisten, sie zu ernähren. Dann würde ich sagen, Herr Präsident, Sie sind ein bisschen blöd, ha? Das ist doch überhaupt nicht das Problem. Der Grund, warum wir unsere Leute nicht ernähren können, ist die Tatsache, dass sie arbeitslos sind. Ihre Industrien sind weggenommen worden, ihre Landwirtschaft ist zerstört worden, die Arbeitsplätze sind weg. Warum geben wir ihnen nicht ihre Jobs wieder? Warum geben sie ihnen nicht die Industrien wieder, ihre Farmen? Warum unterstützen Sie nicht Ihre Industrie? Warum unterstützen Sie nicht die Investitionen in deren Industrie? Warum bilden Sie nicht aus für die neue Art von Arbeiten, die wir heute brauchen? Warum lassen Sie auf der Straße sitzen, ohne Bildung, ohne irgendwas? Warum haben wir eine Laberschulen-Ausbildung statt einer richtigen Bildung? Die jungen Leute kommen heute aus den Schulen und haben keine Ahnung, warum? Weil sie ausgebildet wurden, nichts zu wissen. Wo sind die Arbeitsplätze? Ja? Herr Präsident, wo sind die Arbeitsplätze? Hey, Herr Präsident, wo sind die Fähigkeiten, die für diese Arbeitsplätze notwendig sind? Wo sind Industrien, um die Leute anzustellen? Hey, Herr Präsident, wo sind die Bauern und Landwirte? Wo sind die Bauernhöfe und Farmen, die wir hatten für diese Leute? Wo ist die Infrastruktur, die Macht des Menschen in diesem Universum, auf diesem Kontinent völlig verändert hat? Und die Bürger hier, sie wollen sie umbringen. Sie wollen die Sterberate vergrößern. Sie sagen, da sind zu viele. Wir sagen, wir wollen Sklaven und keine ausgebildeten Menschen. Warum, Herr Präsident? Warum sind Sie solch ein Idiot? Warum bestehen Sie darauf, dass wenn wir nicht auf Sie hören, würden wir es nicht packen? Wenn wir auf das hören, was Sie sagen, werden wir es mit Sicherheit nicht packen. Herr Präsident, ich möchte Sie im Amt behalten aus einem einzigen Grund, weil Sie gewählt wurden. Das wird mir zwar vielleicht leid tun, aber es ist eine Tatsache hier. Mir tut die Tatsache leid, dass Sie Präsident sind, weil Sie zu dumm sind, Präsident zu sein. Aber ich habe einen Vorschlag für Sie. Ich werde mich um dieses Problem für Sie kümmern. Sie bleiben im Oval Office sitzen, ja, mit einer Gruppe von Beratern und schmeißen Sie diese Clowns raus, die diesen völkermörderischen Unsinn hier verbreiten. Wir werden Ihnen ein paar gut qualifizierte und gute Leute besorgen, die Penner hier loswerden. Und es tut mir wirklich leid, aber Rahm Emanuel muss auch weg. Rahm und sein Bruder sollten aus dem Amt gehen und rausfinden, was mit dem Toilettensitz im King David Hotel passiert ist, als ihr Vater das Hotel damals hochgejagt hat. Und das gibt ja so eine Legende, ja? Ein britischer Colonel liegt da, nackt, ja, weil sich die Badewanne quasi da ihm das Leben gerettet hat, weil die Bombe so lausig platziert worden war. Ja, der sitzt also nackt in dieser Badewanne, ist allerlei Schabernack ausgesetzt wegen seiner britischen Proportionen. Aber wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Und ich denke, Rahm, Sie und Ihr Bruder, Sie sollten mal losrennen und herausfinden, wo diese Toilette ist. Ja? Wir brauchen die Emanuel-Familie nicht in unserer Regierung. Wir brauchen auch Orsak nicht und eine ganze Menge andere nicht. Und wir brauchen ganz besonders niemanden, der mit dieser Gesundheitspolitik des Präsidenten zu tun hat. Die müssen gehen. Und zwar plötzlich. Also Ihr Problem, Herr Präsident, ist etwas, wo ich und andere Ihnen helfen können, durch unsere beratende Tätigkeit für Ihre Regierung. Und Sie bleiben da einfach sitzen im Oval Office. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Ihnen ein Leid tut. Wir werden Sie vor unseren britischen Freunden schützen, die Sie wegen dieses Themas mit Sicherheit umbringen wollen. Und wir werden Ihre Person als Präsident schützen. Sie sitzen da ganz sicher im Oval Office. Und wir werden alles einsetzen. Sie werden freundlich, respektvoll behandelt. Wir werden Sie nicht Politik ankündigen lassen, die Ihnen nicht vorher vorgestellt worden ist. Und Sie müssen nicht sagen, dass Sie das verstehen, sondern Sie werden einfach sagen, ich akzeptiere den Ratschlag meiner Freunde hier. Denn wir haben jetzt Menschen außerhalb der Regierung, aber in Regierungsumkreisen, die bereit sind, jetzt diese Clowns hinter Obamas Gesundheitspolitik zu ersetzen und die ein Programm zusammenstellen, um was zu tun? Nun, wir haben zuallererst mal eine dringende Situation, die jetzt im Oktober direkt uns bevorsteht. Eine wirklich verzweifelte Situation, wo Leute wo Leuten einfach die letzten Fäden der der Arbeitslosenversicherung, die letzten Mittel ihrer Existenz zu wahren, davonschwimmen werden. Jetzt zu einer Zeit, als die Obama-Regierung versucht, alle Mittel loszuwerden, die uns gegen eine Epidemie helfen könnten, wie das Grippevirus. Wir verlieren das Zutrauen in uns selbst und in die Zukunft. Und das ist etwas, worauf wir uns sofort konzentrieren müssen. Wir müssen sofort richtige Arbeitsplätze schaffen. Und ich rede nicht von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern ich meine produktive Tätigkeit. Genau das, was Roosevelt getan hat während der Depression. Das heißt, wir müssen Menschen zurück an die Arbeit bringen. Ja, sicherlich müssen wir in gewisser Weise auch Arbeitslosengeld bereithalten, damit die Leute überhaupt am Leben halten und ihre Würde behalten können, vor allem besonders ihre Würde. Wir müssen Gemeinden retten, die nicht mehr länger produktiv sind. Und wir müssen sie wieder produktiv machen. Und die erste Konzentration dabei ist grundlegende Infrastruktur. Denn das ist die Basis der ganzen Wirtschaft. Durch solche Programme erschafft man auch eine ganze Menge privater Arbeitsplätze, privater Firmen. Denn wenn es einen Regierungsauftrag gibt für den Bau von Infrastruktur, dann werden natürlich Angebote eingeholt von allen möglichen Firmen. Und auf diese Art und Weise können wir, egal wo auch immer wir ein Transportprojekt oder ein anderes Projekt als Regierungsprojekt einführen, können wir sofort Einstellungen, Arbeitsplatzschaffung stimulieren. Ja, durch Leute, die kleine Firmen haben, die über die entsprechende ausgebildete Arbeitskraft, die Fähigkeiten und so weiter verfügen. Da werden sofort Arbeitsplätze geschaffen und das muss schnell passieren. Das Erste, was wir tun müssen, ist genug davon zu schaffen, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das genau unsere Absicht ist. Denken wir nochmal zurück an unsere Erfahrung, die ich und andere hatten in den 30er Jahren in der Depression. Das Erste, was man machen muss, ist das Zutrauen der Bevölkerung wieder aufzubauen. Das Vertrauen in sich selbst von Leuten, die derzeit völlig desperat sind. Verzweifelt wegen der desolaten Zustände, die sie vorfinden. Ja? Das heißt, Herr Präsident, produktive Arbeitsplätze und nicht grüne Arbeitsplätze, sondern produktive Arbeitsplätze. Zum Beispiel der Ohio-Fluss muss repariert werden. Der Fahrtweg ist überhaupt nicht mehr nutzbar. Der Mississippi, der Missouri, ja, das Ogallala Wasserreservoir, das ist erschöpft. Und das heißt, stürzen Sie sich drauf, wählen Sie ein paar der Projekte aus und bringen Sie das ins Rollen. Und das natürlich so anlegen, dass man entsprechend Gemeinden sofort revitalisiert, was ihre produktive Beschäftigung angeht. Das heißt, Bundesstaat für Bundesstaat muss man mit den entsprechenden Beamten und Staatsdienern dort sofort zusammenarbeiten und überlegen, wo braucht man zuallererst den sozialen Effekt dieser neuen Arbeitsplätze. Und dann findet man eine Form von Anstellung, eine Form von Arbeitsplätzen und Aufträgen, die sofort die Art von Auftrag definieren, den man dort erteilt. Wir müssen die Arbeitskraft um etwa 20% vergrößern, und zwar unmittelbar. Wir müssen den Leuten klar machen, wir wollen, dass sie das so empfinden, dass das ein Weihnachtsgeschenk ist, ja, ein Gruß zum neuen Jahr. Und wenn man den Leuten Respekt entgegenbringt und Respekt für ihre Bedürfnisse und einen Sinn für Gerechtigkeit, dann werden die Leute ihnen für eine gewisse Zeit vertrauen. Denn wir sind derzeit in einem Massenstreikphänomen in diesem Land. Herr Präsident, das Land mag Sie nicht, Herr Präsident. Die Tatsache ist, dass Sie gehasst werden, Herr Präsident, in diesem Land. Denn Sie sind das Symbol des Leidens, das den Leuten aufgezwungen worden ist. Und Sie sollen ein Symbol werden, dass es besser werden kann. Und wir werden Ihnen dabei helfen. Sie bleiben im Weißen Haus. Sie bleiben da. Sie werden geschützt.
Ja,
Sie werden in jeder Frage involviert, in der Sie involviert werden sollen. Aber Sie werden auf Ihre Berater hören. Und Ihre Berater werden wesentlich kompetenter sein als Sie. Und Sie werden eine ganze Menge lernen. Zum ersten Mal in Ihrem Leben werden Sie eine ganze Menge lernen. Und das heißt, Sie werden diese Arbeit dann verlassen mit dem Stolz eines Präsidenten, dass unter Ihrer Präsidentschaft der Job gemacht worden ist. Und das kann ich Ihnen anbieten. Das Beste, was ich Ihnen bieten kann. Verwerfen Sie das gegenwärtige Programm. Es ist idiotisch, dumm und kriminell. Hören Sie damit auf. Herr Präsident, zum ersten Mal in Ihrem Leben seien Sie ein Mensch. Mein Fuß ist eingeschlafen.
Lassen Sie mich zuallererst sagen, für diejenigen von Ihnen, die also hier an solchen Veranstaltungen schon teilnahmen, Sie kennen das Format bereits. Es haben uns eine Reihe von Fragen erreicht aus der ganzen Welt. Wenn Leute hier Fragen haben, können Sie diese Fragen entweder selbst stellen oder schreiben Sie Ihre Frage auf und ich werde sie stellen. In jedem Fall deuten Sie bitte an, wer Sie sind und ob ich die Frage vorlesen soll, dann machen Sie das deutlich bitte. Wenn Sie die Frage selbst stellen wollen, das ist gut, aber dann deuten Sie mir etwa die Natur Ihrer Frage an, in welche Richtung es etwa geht. Und während das also langsam hier anfangen wird, lassen Sie mich mal Folgendes sagen. Wir haben Grüße, die uns erreicht haben, Glückwünsche für Lynn, herzliche Geburtstagsglückwünsche aus aller Welt. Ich kann nicht mal anfangen, alle von denen zu lesen. Lassen Sie mich also nur sagen, dass diese Grüße uns erreicht haben aus China, aus Russland, aus Argentinien, aus Australien, andere lateinamerikanische Länder, Peru, Bolivien, aus Venezuela, aus Panama und von einigen verschiedenen Leuten hier in den USA. Also noch von allen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lynn. Wir haben auch Satellitentreffen all überall auf unserem Planeten. Ich kann nicht mehr alle rauslesen. Ich denke, wir haben zum ersten Mal eine Gruppe, die also teilnimmt in Mauritius. Und wir heißen Sie herzlich willkommen. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt wirklich der großen Anzahl von Fragen widmen, die uns erreicht haben. Der Großteil der Fragen kommt von verschiedensten Institutionen innerhalb der Vereinigten Staaten, die ganz spezifisch an den Fragen arbeiten, die Herr LaRouche heute in seiner Rede angesprochen hat, im Hauptteil. Es ist sicherlich der Fall, dass der Fragesteller hier oder die Institution die Antwort bereits kennt zu der Frage, die sie stellen. Aber ich denke, sie wollen einfach, dass Herr LaRouche das vor laufenden Kameras sagt und öffentlich. Und ich denke, das wird auch deutlicher werden, wenn wir uns also den Fragen direkt widmen. Es haben uns einige Fragen internationaler Organisationen und Institutionen erreicht. Und ich möchte mich zuerst diesen Fragen widmen, bevor wir uns also dem Hauptteil der anderen Fragen also widmen. Einige Fragen also kommen aus China, von einer Denkfabrik in China, die Lynn also sehr dicht und sehr angestrengt verfolgen. Sie senden also Grüße zu seinem 88. Geburtstag. Und die 8 in China symbolisiert das Glück. Und das werden wir sicherlich brauchen. Und hier also die Frage. Herr LaRouche, wie Sie wissen, hat China mehr als 2 Billionen Dollar an ausländischen Währungsreserven. Das hat zu großen Debatten darüber geführt, ob der Dollar eine Weltreservewährung bleiben soll und so weiter und so weiter. Aber was ich Sie gerne fragen möchte, ist, denken Sie, dass eine solche Praxis, die Praxis des Haltens derartig großer Geldmengen in ausländischer Währung, ob das eine sichere Praxis ist? Und wenn nicht, was würden Sie als sicherere Option für andere Nationen empfehlen?
The greatest asset we should seek at this moment of world history.
Was wir jetzt am meisten suchen sollten, ist die Errichtung einer Beziehung, einer Gruppe von souveränen Nationen, die dann den Kern bilden und genügend Macht besitzen, um die Welt insgesamt dazu zu bringen, zu ihren Sinnen zu kommen. Was ich angedeutet habe, sind, da gibt es vier offensichtliche Kandidaten dafür. Einmal zum ersten die Vereinigten Staaten unter einer Regierung Obamas, der meine Vorschläge eben annimmt. Ansonsten hätten wir ein großes Problem. Zum zweiten Russland, das nicht nur eine große eurasische Nation darstellt, sondern das auch in der Technologie sehr weit fortgeschritten ist, um die Mineral-, also die Rohstoffressourcen der Tundra Nordrusslands und Sibirien zu entwickeln. Denn diese Ressourcen sind die abseits, jenseits der Ressourcen in den Ozeanen, die größten Ressourcen, die es auf der Welt überhaupt gibt. Und das ist zentral für die Frage, welche Beziehung China hat zu Zentralasien. Denn man braucht einen großen Anstieg der Produktivkräfte von Chinas Bevölkerung. Denn wenn der Markt der Vereinigten Staaten und andere Märkte zusammenbricht, dann ist es ein großes Problem für China und seine Autonomie, da die Bevölkerung nicht genügend entwickelt ist. Das Problem muss also behoben werden. Und auch die Technologie Japans spielt eine große Rolle in der Zusammenarbeit mit China und Russland und dieser gesamten Region in der Entwicklung von Sibirien. Denn das ist wirklich zentral für die Entwicklung der gesamten Region. Und dann ist die nächstgrößte Nation in der Region eben Indien. Wir haben also Indien, China, Russland und die Vereinigten Staaten als die zentrale Gruppe kooperierender Staaten, als Basis für einen Wandel im Weltsystem. Ohne solch eine Zusammenarbeit ist die Möglichkeit der Rettung der Welt vor einem finsteren neuen Zeitalter kaum machbar. Deswegen ist die Zusammenarbeit dieser vier Nationen so zentral. Wir müssen unsere Verschiedenheiten in Politik und Kultur sicherlich beachten, aber das ist letztlich nicht entscheidend. Wir müssen nicht eine homogenisierte Welt haben. Das Problem ist eben die Globalisierung. Der Grund für die Gefahr, der wir heute ausgesetzt sind, ist ein Prozess, der sich seit 1968 entwickelt hat, vor allen Dingen in dem Zeitraum 1968 bis 1972. Wir haben das funktionale Konzept einer souveränen Nation zerstört. Wir haben Produktion ins Ausland verlagert von Staaten, die hohe Technologien, fortgeschrittene Technologien besitzen, hin zu Staaten, die nicht fortgeschrittene Technologien besitzen, aber billige Arbeitskräfte. Und somit haben wir die technologischen Fähigkeiten hochentwickelter Länder, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, Deutschland und so weiter, zerstört und haben Produktion in andere Teile der Welt verlagert. Die Auswirkungen davon waren, dass die Idee einer nationalen Wirtschaftssicherheit nicht mehr auf diesem Planeten existiert heutzutage. Nationen besitzen kein Maß mehr für sich selbst zu unterhalten. Beispielsweise bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln, industriellen Produktionskapazitäten. Die Politik des internationalen Systems heute war, oder ist, die Produktion dahin zu verlagern, zu Nationen, die die Produkte nicht konsumieren und die die dann ausführen müssen zu Nationen, damit sie sie konsumieren können. Es gibt keine souveränen Nationalstaaten mehr im wirtschaftlichen Sinne. Aus diesem Grund ist der Zusammenbruch der Vereinigten Staaten oder der innere Zusammenbruch Chinas wegen des Verlustes an Arbeitskräften genug, um die gesamte Welt in ein finsteres Zeitalter zu stürzen. Es gibt keine Nation, die einen Zusammenbruch der amerikanischen Wirtschaft überleben könnte. Der Zusammenbruch der amerikanischen Wirtschaft würde einen totalen Zusammenbruch der Welt insgesamt bedeuten, und zwar in einer kettenreaktionsartigen, schnell voranschreitenden Entwicklung. Und China ist der unmittelbare nächste Dominostein in diesem System. Dann würde auch Europa, Süd- und Zentralamerika zusammenbrechen und würde zu einem Witz werden, einem schlechten Witz. Wenn wir also nicht die Globalisierung beenden, wenn wir nicht ein System aufbauen, ein Kooperationssystem souveräner Nationalstaaten, um diesen Prozess zu beenden und umzukehren, dann gibt es keine Möglichkeit, die Welt zu retten für Generationen in der Zukunft. China ist beispielhaft dafür, denn China hat keinen Auslandsmarkt, der das kompensieren könnte. Und wenn der Kredit, die Schulden der Vereinigten Staaten nichts mehr wert sind, dann muss China diese 2 Billionen Dollar einfach über Bord werfen. Und das ist eine ziemliche Zeitbombe jetzt innerhalb der Vereinigten Staaten. Wir können also Globalisierung nicht mehr ertragen. Monsanto beispielsweise hat Patentrechte auf Nahrungsmittel. Andere Länder dürfen diese Patente nicht übernehmen. Man müsste also zu Monsanto gehen und sagen, hallo, Herr Monsanto, ich will, dass Sie zeigen, dass Sie diese inorganischen Elemente nehmen und sie kombinieren, sodass Sie plötzlich daraus lebendes Korn gebrütet haben. Wenn Sie das nicht machen können, Herr Monsanto, dann glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass Ihre Patentrechte betrügerisch sind und müssen sie abschaffen. Das ist die Art von Problem, der wir gegenüberstehen. Weil, wie können wir damit umgehen? Wir brauchen einen Vertragswerk über 50 Jahre zwischen den führenden Nationen der Welt, und zwar als Kreditsystem, das geteilt wird von Nationen der Welt. Jedes hat sein eigenes, aber man hat trotzdem ein gemeinsames. Und man erlaubt langfristige Investitionen. Wir nehmen mal China als Beispiel. China kann nicht seine Bevölkerung unterhalten, indem sie den Weltmarkt beliefert. Der Markt ist nämlich nicht da und wurde zerstört. Er war ja von Anfang an künstlich. Was China braucht, ist langfristige, kapitalintensive Entwicklung seiner eigenen Technologien. Das heißt also Kapitalinvestitionen über eine Zeitspanne von etwa 50 Jahren. Deswegen braucht man ein internationales System fester Wechselkurse, das auf langfristigem Kredit fußt, um diese Projekte zu finanzieren. Denn dann hat China die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, um ein gleichberechtigter Partner auf dem Weltmarkt zu werden. Und seine Bevölkerung wird ja zunehmen und wachsen. Und um das zu unterhalten, braucht China einen aggressiven technologischen Fortschritt. China braucht also eine Anteilnahme an der Entwicklung und dem Fortschritt von Technologien, um ihnen die Möglichkeit zu geben, dass die Bevölkerung endlich auf das Niveau internationaler Standards hinaufgehoben wird. China braucht also ein System von internationalem Kredit mit einer Zinsrate von 1,5 bis 2%, unter einer Vereinbarung souveräner Nationalstaaten mit dem Ziel, dass jedes dieser Nationalstaaten innerhalb von 50 Jahren etwa einen ausgeglichenen Stand haben wird. Wir müssen das Ende der Globalisierung einleiten. Schafft sie ab. Und geht zurück zum Nationalstaat. China spielt darin eine Schlüsselrolle, genau weil China dieses Problem hat. Gleichzeitig ist China wichtig für eine internationale Veränderung. Und deswegen müssen wir das Interesse Chinas wahren in so einem Abkommen. China, Indien, Russland und die Vereinigten Staaten. Denn Russland hat im Moment, funktioniert nicht. Es gibt keine souveränen Nationen zwischen der russischen Grenze und dem Atlantischen Ozean, denn diese Nationen wurden alle aufgefressen von dem Euro. Wir müssen also die Souveränität der Nationalstaaten in Europa wiederherstellen, damit sie sich qualifizieren dafür, in einem neuen System wieder teilzunehmen. Die vier Nationen, China, Russland, Indien und der Vereinigten Staaten, haben ein gemeinsames Interesse, trotz ihrer kulturellen Unterschiede, sich zu vereinen als souveräne Nationalstaaten mit gemeinsamem Interesse, um einen Kern zu bilden und das britische Imperium lahmzulegen.
Okay. I know I said I was gonna ask.
Ich weiß, dass ich sagte, dass ich die internationalen Fragen zuerst stellen würde, aber ich habe gelogen. Ich werde Veränderungen vornehmen. Ich frage noch ein oder zwei solcher Fragen, aber wir werden bombardiert mit Fragen von verschiedenen amerikanischen Institutionen. Die nächste Frage, Lynn, kommt von einem russischen Diplomat in New York. Und die Frage lautet, bezieht sich auf die UN-Konferenz über Handel und Entwicklung. In den letzten Tagen wurde ein Bericht herausgegeben, in dem es heißt, dass das Währungssystem, das internationale Finanzsystem bindet, nicht funktioniert und ist verantwortlich für einen Großteil der Wirtschafts- und Finanzkrisen weltweit. Die Vereinten Nationen fügen in ihrem Bericht hinzu, dass das jetzige System, unter dem der Dollar als Weltreservewährung agiert, völlig überdacht werden soll. Fragesteller sagt, dass obwohl eine Reihe von Ländern, zumindest führenden Wirtschaftswissenschaftlern, auch in Russland und China, vorgeschlagen haben, den Dollar als Weltreservewährung zu ersetzen, ist der Bericht der Vereinten Nationen der erste, seines Wissens nach, einer größeren internationalen Institution, der auch einen solchen Vorschlag unterbreitet. Im Grunde ruft der Bericht nach einem neuen Bretton Woods-System fester internationalen Wechselkurse. Und die Vereinten Nationen und ihr Vorschlag sagt auch, dass Nationen wie China und Deutschland ihre Nationen stimulieren sollten, um ihre Haushaltsschwierigkeiten zu meistern. Denn die jetzigen Staaten wie England und Amerika müssen die Hauptlasten tragen beim Haushaltsdefizit. Die Autoren sagen, wenn man den Dollar durch eine künstliche Währung ersetzen würde, würde man einige Schwierigkeiten der Staaten beheben, die ein großes Haushaltsdefizit haben. Aber man braucht auch eine Möglichkeit, die Wechselkursraten zu managen. Zentralbanken müssten einschreiten, und wenn nicht, dann müsste man sie zwingen, das zu tun, durch ein multilaterales Institution wie den IWF. Er sagt, Herr LaRouche, diese Vorschläge klingen für mich wie eine Bedrohung der nationalen Souveränität. Und der radikalste Vorschlag, das Weltwirtschaftssystem zu reformieren, den ich je gesehen habe, bis heute. Viele Wirtschaftswissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass die jetzigen Wirtschaftskrisen eher zurückzuführen sind auf die Fehlfunktion des Bretton Woods-Systems. Trotzdem scheint es mir, dass dieser Vorschlag keine gute Alternative darstellt. Ich frage diese Frage, weil ich weiß, dass das auftauchen wird als ein Diskussionsthema beim G20-Treffen. Auch weil ich weiß, dass das eine Quelle massiver Diskussionen war, auch feindseliger Diskussionen in meinem Land.
Nun, der Punkt ist, das ganze Thema ist vollkommen inkompetent. Die Welt als Ganze, und zwar angefangen mit den USA, 1965 etwa, sind die USA zum Nullwachstum, zum Netto-Nullwachstum in der Wirtschaft gegangen. Und zwar bei Basisinfrastruktur der Wirtschaft. Seit etwa 1968 bis 1973 waren die USA in einen Prozess negativen Wachstums übergegangen. Innerhalb derselben Zeit, 1967 bis 1973, ist Europa in negatives Wachstum übergegangen. Richtige Dekadenz. Und das war das Ergebnis von Politik, von Regierungen, die durch führende Ökonomen in Gang gesetzt wurde. Und ich denke, das ist fair zu sagen, das Denken über die UN, das auch der Fragesteller hier reflektiert, ein Beispiel ist für die Inkompetenz, die zur gegenwärtigen Weltkrise geführt hat. Und ich glaube nicht, dass wir noch mehr Inkompetenz brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr Injektionen mit der Krankheit, die das Problem verursacht haben. Also eine Politik, die im Grunde durch jede führende Regierung der Welt mit ausgelöst worden ist, auf die eine oder andere Art. China zum Beispiel hat sicherlich Fortschritt gemacht, aber China machte seinen Fortschritt auf der Annahme, dass es seine Exporte sein würden für andere Länder. Und dieser Exportmarkt für China ist verschwunden. Chinas Politik baute auf der Annahme auf, dass das nicht passieren würde. Russlands Politik war in gewisser Weise dumm. Trotz der Dinge, die Präsident Putin und Medvedev erreicht haben, war es närrisch. Warum? Weil Russlands Zukunft von einem Glücksspiel abhängig gemacht wurde. Nämlich, dass die Rohmaterialverkäufe Russlands an andere Länder der gewinneinbringende Faktor sein würden. Und dieser Markt ist auch zusammengebrochen. Und Russland ist jetzt in der Krise wegen der falschen Politik. wegen einer Politik, die Annahmen machte über den Rest der Welt, die falsch waren. Und ich denke, ich habe das wiederholt bewiesen, dass die Politik jedes Teils der Welt wirklich wahnsinnig gewesen ist, was die langzeitigen Effekte angeht, über viele Jahre. Wir sind heute in diesem Schlamassel wegen 40 Jahre falschen Denkens. Und dann sollen die Ökonomen hier antanzen und sagen, wir sind die Experten, wir wissen, wie man das löst. Also bitte, ich hatte schon mal Krebs, ich will das jetzt nicht nochmal haben. Und das ist das Problem. Und da kann man nur eine Sache machen: Monetarismus eliminieren. Die USA müssen als bewiesener Standard herhalten. Und wie bewiesen unter Präsidenten wie Lincoln, Roosevelt, Franklin Roosevelt, um der Welt zu demonstrieren, dass die USA das bestentwickelte System sind für diese Welt, außer unserem kleinen Problem. Wir hatten zu viel britischen Einfluss innerhalb von Wall Street. Und es war dieser britische Einfluss, Verräter innerhalb der Vereinigten Staaten, die britische Queen mehr liebten als ihr eigenes Land, die haben das Problem ausgelöst. Abgesehen davon, dass Großbritannien ein Imperium war, wo wir einige Schwierigkeiten hatten, dagegen zu kämpfen. Aber unter Lincoln hatten wir es geschafft. Palmerston hat es nicht gepackt, ist gefallen dadurch. Aber Lincoln wurde umgebracht durch die Briten. Das ist ja, da gibt es ja keine Fragen drüber. Genau wie McKinley. McKinley war Patriot, ein erfahrener Patriot, ein geübter Patriot. Aber er kam in Schwierigkeiten und hat diesen Penner als Vizepräsidenten bekommen, Teddy Roosevelt. Und Teddy Roosevelt war der Neffe des Hauptspions, des Leiters des Geheimdienstes der Südstaaten während der Zeit der Konföderation. Und die Politik damals unter McKinley, was Europa anging, war Frieden mit Frankreich zu erlangen oder das zumindest versuchen, was ziemlich schwierig war. Und sonst auf der Tradition von Bismarcks Rolle basierend die deutschen Beziehungen zu etablieren und dann natürlich das zu erweitern in das zaristische Russland, das damals ja durch eine gewisse Beziehung zu Bismarck eine interessante Beziehung zu den USA gewesen wäre. Und diese Nationen gemeinsam gegen das britische Imperium, das war unsere Politik. Und die Ermordung McKinleys durch einen britischen Agenten, der von Europa geschickt worden war, um diese Arbeit auszuführen, mit Hilfe von Theodore Roosevelt, damals in New York City, hat Präsident Theodore Roosevelt hervorgebracht und ein fundamentale Richtungswechsel in der US-Politik. Und das dann in Zusammenarbeit mit dem, was später die Woodrow Wilson-Regierung wurde, die vom Weißen Haus den Ku Klux Klan wieder neu organisiert haben. Diese Kräfte haben die USA in den Ersten Weltkrieg gebracht. Und trotz der Briten hat Franklin Roosevelt das geändert. Franklin Roosevelt, hatte man angenommen, sollte auf Seiten der Briten sein. War er aber nicht. Aber sobald Roosevelt draußen war, hat man dieses Schwein Truman benutzt, um uns wieder in diese Richtung zu bringen. Und die führenden Ökonomen, mit einigen Ausnahmen in den Vereinigten Staaten, diese Leute sind entweder Verräter oder inkompetent. Es gibt ja Leute, die kompetent in gewissen Bereichen, kompetent in Geschichte, kompetent in Spezialbereichen. Und es gibt einige Leute, die, wo ich offensichtlich sagen würde, die sollte man als Schlüsselberater des Präsidenten heute ins Amt rufen, denn sie verfügen über die Art von Wissen, das notwendig ist, um also eine gute Außenpolitik zu formulieren und zu bilden. Aber generell ist das, was heute durch die nationale Presse und durch Wall Street als Wirtschaftspolitik akzeptiert wird, ist wirklich verrückt. Es ist klinisch verrückt. Und das ist die Art von Fehlführung, die also unsere Nation, aber auch die Welt in den Schlamassel reingebracht hat, in dem wir jetzt drin sind. Und davon brauchen wir nichts mehr. Nichts mehr von dieser Denkart. Wir müssen Monetarismus eliminieren. Und durch Bankrottreorganisation, durch so eine Art internationalen Glass-Steagall Act, können wir die Welt auch vom letzten kleinen Geruch von Monetarismus befreien, sodass wir auf souveränen Nationalstaaten und ihrer Politik aufbauen. Und durch deren Übereinkunft können wir ein weltweites System fester Wechselkurse einführen. Und der Weg, den es zu gehen gilt, heißt US-Dollar. Und seit 1973 ist der US-Dollar überhaupt keine kontrollierende Instanz mehr gewesen, sondern es war die britische Monarchie. Eliminieren wir das britische Imperium, finden wir auf einmal eine ganz andere Welt. Der ganze Dreck, das Unrecht und das Böse in der Welt kommt aus diesem Imperium. Und wie gesagt, das ist kein Imperium der britischen oder englischen Menschen, sondern ein Imperium von monetären Interessen. Und die sind von Natur aus privat und keine öffentlichen Instanzen. Der internationale Währungsfonds ist eine Kabale privater Finanzinteressen, nicht nationaler Interessen. Und die Nationen sind durch Monetarismus korrumpiert worden. Wir müssen den Monetarismus von diesem Planeten hinwegfegen. All die Einigungen über Reform des internationalen Systems sind per Design schon gescheitert. Denn das waren alles Vereinbarungen zwischen monetären Systemen, genauso wie das, was John Maynard Keynes vorgeschlagen hat. Und vergessen Sie nicht, dass 1936, als John Maynard Keynes seine generelle allgemeine Theorie veröffentlichte, was damals zuerst in Deutsch geschah, und Deutschland war ausgewählt worden von ihm, weil er empfand, dass die Politik damals in Deutschland angemessener seiner Theorie war als andere Teile der Welt. Das heißt, mit anderen Worten, Keynes war wirklich ein Faschist. Und das war einer der schlimmsten Einflüsse und eine der schlimmsten Krankheiten in der Nachkriegszeit, Keynesianismus. Das heißt, wir brauchen Kreditsysteme mit festen Wechselkursen in jeder Nation der Welt. Und wir fangen mit den vier Nationen an, die sofort anfangen müssen, das britische Empire loszuwerden. Russland, China, Indien und die Vereinigten Staaten. Und andere Staaten werden glücklich sich dazu scheren. Aber nun, hier ist all dieses liberale und monetäre Denken, das Denken, das uns in diese Krise gebracht hat, seitdem Roosevelt starb. Das ist überall hier. Und ganz besonders seit 1968, als der Faschismus hier wie wild durch die Straßen rannte in den USA. Es war ein kultureller Wandel, die Babyboomer-Bewegung, der die USA von innen zerstört hat. Und so müssen wir uns diese Sachen anschauen.
Lynn, this is a question along a similar vein.
Jetzt erreicht uns eine ähnliche Frage. Die Frage selbst kommt von einer Kombination der Stanford-Gruppe. Aber sie diskutieren einen Bericht, der aus einer Konferenz hervorging in Paris im Juni. Und da waren also eine ganze Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern, die meisten waren Amerikaner, aber es gab auch andere Nationen. Da war unter anderem der amerikanische Ökonom James Galbraith.
The Economist for Peace and Security, as well as
sind die Ökonomen für Frieden und Sicherheit und auch eine Gruppe, die heißt Ökonomen für das Neudenken in der das Neuüberdenken der Wirtschaftswissenschaft. Das heißt also hier, Herr LaRouche,
of all of us, but also of economists all over the world.
Wir aber auch andere Ökonomen weltweit sind der Ansicht, dass das der IWF jenseits von Gut und Böse ist, ist nicht mehr rettbar. Existiert außerhalb jeder Gesetzgebung und verletzt sogar routiniert die eigene Charta. Zum Beispiel, dass die Mitgliedstaaten die eigenen Kapitalflüsse, das Recht haben, die eigenen Kapitalflüsse zu kontrollieren. Unter der IWF-Charta haben die Länder das Recht, einer Verminderung der Rückzahlungen. Aber oftmals kann davon nicht Gebrauch gemacht werden. So sollen also Mitgliedstaaten aufgefordert zu bestimmten Politiken, die ihre eigene Wirtschaftspolitik untergraben, sodass sie überhaupt keine Mittel mehr haben zur effektiven wirtschaftlichen Wiederherstellung ihrer Länder. Das heißt, dieser Organisation weitere Gelder und weitere Macht zur Verfügung zu stellen, ist eine Übung in Selbstvernichtung. Und also ein reformierter IWF ist ein Oxymoron. Das macht keinen Sinn. Nichtsdestotrotz sagen sie, während es also sicher keine Frage ist, dass in einer idealen Welt das, was sie das Vier-Mächte-Abkommen nennen, als Ersatz des gegenwärtig nicht funktionierenden monetären Institutionen, während das sicherlich vorzuziehen wäre als Option, scheint es dennoch keinen direkten, unmittelbaren Appetit zu geben nach einer solchen Lösung. Ein Vorschlag, der uns vorliegt als Alternative zu einer Welt, wo es also nur eine Reservewährung gibt, und da gibt es einige Unklarheit auf unserer Seite. Und das ist sicherlich anders als der Marktkorb, Währungskorb, der schon anderweitig vorgeschlagen wurde. Was uns vorgeschlagen wurde, ist die Alternative zu einer zum System einer einzigen Währungsreserve oder Reservewährung.
Make dollar reserve assets earned by countries that are successful net exporters available to neighbors who are not.
So dass man zum Beispiel Dollarreserven von Ländern, die also Exportüberschüsse erreichen, ihren Nachbarn zur Verfügung stellen könnte. Auf diese Art und Weise dadurch hatte ein regionaler Fonds also ein direktes Interesse auch an der Entwicklung von Nachbarn, und ein strukturiertes System dieser Art würde kleinen Ländern einige der Vorteile geben, derer sich heute eben nur große Länder erfreuen in der entwickelten und sich entwickelnden Welt. Und so kann auch regionale Kraft über regionale Finanzinstitutionen aufgebaut werden. Das Problem bei der Sache ist sicherlich klar, aber gibt es irgendetwas Machbares an diesem Vorschlag, das Sie sehen können, besonders so als Interim-Vorschlag, als Zwischenlösung?
Man muss sich das Glass-Steagall-Gesetz von Präsident Franklin Roosevelt anschauen, das Larry Summers innerhalb der Clinton-Regierung, als Clinton in Probleme hatte, abgeschafft hat. Der erste Schritt, um mit irgendeiner Geldfrage umzugehen heute, oder Währungsfrage umzugehen, ist, man muss jedes weltweite System durch interne Bankrottreorganisierung bringen. Dieser Planet ist verschmutzt worden, alle Finanztransaktionen eingeschlossen, durch den Prozess, der etwa 1987 beim Finanzkrach in Gang gekommen ist. Greenspan hat den Teufel auf die Welt losgelassen durch einen Finanzschwindel. Ein Großteil der Schulden und Wertpapiere in den meisten Teilen der Welt sind völlig betrügerisch. Wenn man den Glass-Steagall-Standard anwendet, den man anwenden muss, da er der einzige glaubwürdige Standard ist für irgendeine Region in der Welt. Wenn man diesen Standard Glass-Steagall anwendet, man nimmt den großen Haufen von Wertpapieren, dann macht man einen Test. Und man sagt, okay, wir gehen jetzt alle in die Hölle und der heilige Petrus steht also an dem Tor und sagt, wir haben jetzt hier also einige Wertpapiere und Petrus sagt, okay, zur Hölle damit. Man hat also plötzlich einen viel kleineren Anteil von Finanzansprüchen an das System insgesamt, denn man hat die Schrottpapiere durch ein Abführmittel abgeschafft. Wir reden also nicht über die sogenannten existierenden Geldwertpapiere, denn die sind völlig verschmutzt. Wir müssen also einen Großteil davon abschaffen, etwa 25 bis 30 Billionen Dollar. Ansprüche an das Dollarsystem müssen einfach fallen gelassen werden. Und plötzlich geht man zurück zu einem Dollar eines harten Kredites. Plötzlich ist also Landwirtschaft und Industrialisierung das Mittel in der Wirtschaft, nicht mehr Finanzspekulation, da Finanzspekulation ein Verbrechen darstellt. Wir sollten das Teil unseres Strafgesetzbuches machen, dass wir Monetarismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verbieten lassen. Monetarismus hat mehr Menschen auf diesem Planeten getötet als irgendeine bekannte Krankheit. Sollen wir es also nicht abschaffen, so wie auch Drogenhandel? Wir sprechen also über das Verhältnis nationaler Währungen, meinen das Verhältnis nationaler Kreditsysteme, wo nationale Regierungen erklären, dass das unser Geld ist. Es ist nicht das Geld irgendeines internationalen Kartells, von dem wir uns Geld geliehen haben. Als eine Form von was die Welt umgebracht hat seit dem griechischen Altertum, dem Peloponnesischen Krieg, was war das Wirtschaftsproblem? War es ein wirtschaftliches Problem? Nein, es war ein monetaristisches Problem. Die Frage war, nach dem Sieg über das Persische Reich gab es drei Brennpunkte der Griechen, der griechisch sprechenden Kultur im Mittelmeerraum, die eine bestimmte Beziehung zu Ägypten hatte, die leider zu der Zeit unter ägyptischer Besatzung war. Und Ägypten war ein wichtiger Teil dieser Kultur. Die historische Beziehung der griechischen Kultur und der etruskischen Kultur zum Beispiel waren ein Schlüsselteil seit dem 7. Jahrhundert vor Christus. Man hat also das persische Imperium, das versuchte, das östliche Mittelmeer zu überfallen und zu erobern, und benutzten damit Tyros als Partner für diese Operation. Und das, was Alexander der Große eben gemacht hat, war Teil dieses Problems. Tyros wurde zerstört und das persische Imperium wurde von Alexander aufgesammelt, die Überreste. Und er wurde dafür wohl von Aristoteles vergiftet. Das ist also die Zeitperiode. Was passierte aber vor Alexander dem Großen? Man hatte diese griechischen Einflüsse, die unabhängig von ihren politischen Einflüssen auch wirtschaftliche Interessen darstellten, die wirtschaftlichen Interessen von Seemächten griechischer Zivilisation, aber auch vorherrschend ägyptische Zivilisation. Die etruskische Zivilisation war überwiegend eine maritime, eine seegestützte Macht. Und diese Mächte entstanden im Zuge des Abschmelzens der Gletscher. Und diese existierten auf der Grundlage ihrer Handelsbeziehungen. Und das monetaristische System für die Griechen damals war der Kult von Delphi. Und ihr Priester hat magische Tricks ausgeführt und hat eben es geschafft, diese drei Teile, nämlich Athen, Korinth, also Sparta und Syrakus, in einen Krieg zu verwickeln, einen Krieg von drei griechisch sprechenden Regionen, die Handelsbeziehungen hatte und Rivalen waren, im Rahmen des monetaristischen Geldsystems. Und plötzlich gab es einen Krieg zwischen Athen und Korinth. Die Ionier im Peloponnesischen Krieg. Und da sie damit noch nicht zufrieden waren, begannen sie einen Krieg gegen Syrakus. Und Syrakus war das Zentrum intellektueller und monetaristischer Macht. Sie zerstörten sich selbst zum Vorteil anderer Mächte. Man hatte also Monetarismus, das heißt also Geld als Privateigentum determinierte die Macht. Und die Kriege der Welt, der europäischen Zivilisation, seit der Zeit waren immer ein Kampf um imperiale Macht, Vorherrschaft, imperiale Macht über Nationalstaaten. Das ist die Bedeutung von Imperium. Das britische Imperium ist nicht deswegen ein Imperium, weil die Briten die Welt kontrollieren. Denn die Briten können nicht die Welt kontrollieren. Sie können sich ja nicht mal selber kontrollieren, aber sie können andere dumme Amerikaner kontrollieren. Die Macht liegt in der Macht eines Privatinteresses, eines Geldinteresses, das indem es Geld kontrolliert und Kredite kontrolliert, in der Folge Nationen kontrolliert. Das nennt sich eben Monetarismus. Und das ist das der Monetarismus von John Maynard Keynes. Monetarismus. Da liegt das Problem begraben. Wenn wir Monetarismus loswerden, so wie unsere Väter der amerikanischen Nation das verstanden haben, sie sagten auch, werdet den Monetarismus los, die internationale Macht im Finanzsystem über die Souveränität von Nationen. Und definiert die Beziehungen international zwischen souveränen Nationalstaaten, so wie es die amerikanische Verfassung ja auch vorschreibt. Und das ist das große Genie der hamiltonischen Eigenschaften unserer Verfassung. Wenn man also eine Reform haben will, ist das Erste, was man tun soll, die Monetaristen herauszunehmen und zu schmelzen, einzuschmelzen. Sprechen Sie also nicht über internationale oder zwischenstaatliche Relationen. Man muss erstmal den Syphilis loswerden, bevor man den Sex hat.
I
Okay.
Okay.
Then the next question comes from the Stanford group. See, Mr. LaRouche.
Die nächste Frage kommt von der Stanford-Gruppe. Wir analysieren jetzt gerade einige Vorschläge, die wir gemacht haben. Die, weil sie zurückgewiesen worden sind, schauen wir uns das nochmal genauer an, wie unsere Politik in den USA strukturiert ist. Einige Dinge, die wir herausfanden, war, dass im Grunde über eine Zeitspanne der letzten 30 Jahre es eine völlige Zerstörung gab, effektiver Besteuerung über denjenigen gegenüber, die oben schwimmen im System. Die Unternehmenssteuer für die oberen, für die Top 20 Unternehmen liegt bei unter 20%. Man kann zwar noch mehr dazu sagen, aber im Grunde war der Effekt davon, dass wir eine professionelle Klasse haben von Routiniers, die das jetzige System erhalten wollen. Es gibt massiven Betrug bei der Herausgabe von Immobilien und verbrieften Wertpapieren und den Versicherungen gegen Verlust. Es gab in der Politik bislang einen Mangel, die Ursachen dieser Krise zu analysieren. Und unsere Regierung kann kein Vertrauen in der Öffentlichkeit gewinnen, bis das passiert. Fundamentale Reformen für eine Strategie des Wirtschaftswiederaufbaus von unten herauf ist blockiert worden. Obama hat sein Äquivalent von Louis Douglas, dem Budgetdirektor unter Roosevelt, aber es gibt niemanden, der bereit ist, die Rolle von Harold Hopkins und David Ickes zu spielen, und zwar die Arbeitsbedingungen zu verbessern und öffentliche Arbeiten in Gang zu bringen. Es wird nach wie vor an der Gesundheitsreform gearbeitet, in Zusammenarbeit mit Lobbyisten. Und einige Gesetzvorschläge für Credit Default Swaps wurden ausgearbeitet mit jemandem, Debbie Lehman. Unter den jetzigen Bedingungen ist es so, dass der Markt den Staat überlagert. Und ohne den Staat kann das Konzept verschwindet das Interesse des öffentlichen, das System öffentliches Interessen. Der Markt bedient Privatinteressen. Banken sind aber Institutionen, die durch öffentliche Autorität eingerichtet sind, um dem Gemeinwohl zu dienen. Und es wird im amerikanischen Recht ganz klar verstanden, dass Banken Verantwortung haben unter dem Rechtssystem und dass der Staat Macht hat über die Banken. Und man übernimmt sie, wenn das öffentliche Wohl in Gefahr ist. Die Finanzmärkte auf der anderen Seite, vor allen Dingen das Schattenbanksystem, das wir heute sehen, existiert, um im Bereich privater Markttransaktionen zu handeln. Sie flüchten vor Regulierung und Versicherung, und das Resultat war, dass das Konzept von öffentlicher Dienerschaft nicht mehr da ist. Sie nutzen und kontrollieren den Staat, anstatt ihm zu dienen. Alle Leute stimmen überein, dass das System reformiert werden muss. Auch Geithner und Summers haben Artikel geschrieben in diese Richtung. Aber die Frage ist, welche Veränderungen werden wirklich fundamental sein? Wir sind angekommen an der Einsicht, dass es keinen fundamentalen Wandel geben wird, bis nicht wir uns auf zwei grundlegende Dinge einigen. Nummer eins, dass das Gesetz gebrochen worden ist und dass das verfolgt werden muss. Wenn es nicht verfolgt wird, dann gibt es nichts, was es gibt, das sie davon abschrecken wird, es nicht nochmal zu tun. Wir denken, Nummer zwei, dass es gesagt werden muss, klar und ohne Kompromiss, dass Banken Institute sind, die der Öffentlichkeit dienen. Sie haben keine andere Funktion in der amerikanischen Republik. Wir wissen, dass diese Position zu einem öffentlichen Aufschrei führen wird. Und man wird uns sicherlich verleumden als einige wilden Radikale, aber wir sehen keinen anderen Weg, diese Sache anzusprechen und hätten gern Ihren Kommentar darüber, ob wir in die richtige Richtung denken.
Es gibt eine großartige Bewegung in den USA, eine große Bewegung, die im Monat August losging. Etwas, das ich wissenschaftlich als Massenstreikphänomen charakterisiert habe. Es sind deutlich über 60% der amerikanischen Öffentlichkeit, die in einem Streik, in einem Massenprotest sich erheben gegen das, was sie hassen, zuallererst in der Person des Präsidenten der Vereinigten Staaten und zweitens in den meisten Mitgliedern des Kongresses in beiden Häusern. Das ist ein Phänomen, das von den meisten wenig verstanden wird. Ich verstehe das sehr gut. Aufgrund auch meiner Geschichte. Der jüngste Vorgänger dieses Phänomens passierte vor 20 Jahren, 1989, in Deutschland, als die Bevölkerung aus Deutschland, besonders in Sachsen sagt, sich erhob und sprach, wir sind das Volk. Und das DDR-Regime kollabierte. Und das gesamte Sowjetsystem ging in den Prozess der Desintegration über. Es gab ein ähnliches Ereignis innerhalb der Städte der Vereinigten Staaten während des Monats August. Ein wirklicher Massenstreik. Es ist keine Protestbewegung, sondern es ist ein Massenstreik. Und die Charakteristik dieser Dinge, ich habe die Videoaufnahmen gesehen von diesen Treffen, wo die Leute gesagt haben, Maul halten und hört uns zu. Wir sind nicht hier, um anzuhören, was ihr uns zu sagen habt, sondern wir haben euch was zu sagen. Und sie sagen das immer noch. Mehr als 60% der amerikanischen Bevölkerung verachtet den US-Präsidenten, aber sie behandeln ihn dennoch mit Respekt. Denn sie wollen, dass ihre Rechte als Bürger hier verteidigt werden. Und das Thema Gesundheitsversorgung ist das Nummer eins Thema. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Themen an. Wenn sich die amerikanische Bevölkerung endlich mal auf die Hinterbeine erhebt und sagt, wir sind das Volk, ihr Hurensöhne. Und ich denke, effektiv haben eine große Zahl der Leute das genau gesagt. Dann kommt hier die ultimative Kraft der Regierung in einer Republik zum Wirken, in einer wahren Republik. Die Macht liegt nicht bei der Mehrheit der Wähler. Die Mehrheit der Wähler bedeutet überhaupt nichts, die kann man kaufen. So kamen ja die meisten in den Kongress, indem sie die Wahlstimmen gekauft haben. Ist ja kein moralischer Ausdruck, sondern eine gekaufte Abstimmung, eine gekaufte Wahl, mit Geld gekauft. Und die Politiker gehen zu bestimmten Leuten mit Geld und sie bieten sich halt an, zum Kauf. Wir werden euer sein. Wir sind käuflich.
Und daher
kommt dieses Problem. Und dann auf einmal, alles ist unter Kontrolle. Wir haben die Wahl fixiert, wir haben die Wahl gerichtet. Was machen wir jetzt? Und heute muss man schon fragen, gehen wir zu unserem Repräsentanten? Sollen wir uns von dem über Sex ausbilden lassen?
Nee.
Wir sind die Amerikaner. Und Sie haben es gerade sehr deutlich gemacht, dass Sie keiner von uns sind. Sie repräsentieren uns überhaupt nicht. Das war die amerikanische Revolution. Und das Problem ist, dass die Leute klassische Kultur überhaupt nicht verstehen. Sie glauben, klassische Kultur, das ist etwas, was man an der Universität studiert. Das sollte man vielleicht, aber sie tut es ja nicht. Die machen dasselbe in der Universität, was sie während der Wahlkampagnen machen. Wählen Sie uns, wählen Sie mich. Das ist meistens Schummelei, das ist Betrug. Aber es gibt ein Phänomen. Das ist wiederholt in der Geschichte passiert, wie auch in der amerikanischen Revolution, wo ein Volk einen Begriff entwickelt eines gemeinsamen Interesses als Menschen. Als Menschen einer bestimmten Kultur oder einer bestimmten Gruppe von Kulturen. Wir sind Menschen. Was sind unsere Interessen eigentlich? Was sind die Rechte von Menschen? Also im Unterschied zu Sklaven oder angestellten Dienern. Und dann fragt man sich, was ist es, was wir eigentlich wollen? Was ist das Prinzip? Die Dynamik, die uns einen gemeinsamen Begriff dessen gibt, was wir als Rechte anstreben sollten. Der Ausdruck und der Griff nach den natürlichen Rechten eines Volks. Das ist beschrieben worden von Percy Shelley. Ich habe oft darauf hingewiesen, weil es am bekanntesten ist in der englischen Sprache, seine Verteidigung der Poesie. Das ist, wo er sagt, dass es Zeiten gibt, Perioden in der Geschichte, wo Menschen in großer Menge von einem gewissen Begriff eines gemeinsamen moralischen Interesses ergriffen worden sind. Und zu solchen Zeiten finden sie, dass sie sich mit einer Kraft zusammenschließen können, die sie zwar nicht vollständig verstehen, aber deren Effekt sie doch anerkennen und begreifen. Wo es heißt, unsere Mission, unser Zweck, unsere Richtung, unser Weg, wo wir entschließen, uns vorwärts zu bewegen, aufwärts. Wo wir sagen, das ist unser Recht und unsere Pflicht, das zu tun. Und wenn man dann sagt, das ist ein moralisches Prinzip, das uns regieren soll, dann soll es einen entsprechenden Ausdruck dessen geben. Und so kommen diese großartigen Bewegungen zustande. Und trotz der Narretei dieses dümmlichen Egoisten, dieses Egozentrikers unseres Präsidenten, ist das Volk der Vereinigten Staaten aufgestanden und sie haben gesagt, sie sind ein Penner und wir mögen sie nicht. Und wir werden diesen kleinen Bart unter ihrer Nase abrupfen. Sie drohen uns hier das Leben zu nehmen, indem sie uns die Gesundheitsversorgung wegnehmen, uns umzubringen, um ihr Geld zu retten, um das Geld derer zu retten, die sie gekauft haben, Mr. Präsident. Es könnte sein, dass sie zu viel bezahlt haben für dieses wertlose Objekt. Also so laufen die Dinge zurzeit. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu korrigieren, jetzt, wo die Menschen in Bewegung sind, jetzt im Monat August, sie sind in Bewegung und haben einen Begriff eines höheren Zwecks, einer höheren Moral, und sie werden darauf bestehen. So ähnlich wie die Bevölkerung in Sachsen das DDR-Regime zu Fall brachte. Das Land, wo Milch und Honig fließen, war auf einmal nicht mehr das Land, wo Milch und Honig flossen. Und die amerikanische Bevölkerung ist jetzt verzweifelt. Wir haben jetzt im August gesehen, was 60% oder mehr unserer Bevölkerung denken. Ihre Verachtung für die gegenwärtige Administration. Und Mitglieder des Kongresses sind erschrocken, in Angst und Schrecken versetzt worden. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwas machen. Ah, ich werde angeguckt. Was tun wir also? Die werden rausfinden, dass die amerikanische Bevölkerung diese Haltung nicht geändert hat. Und sie werden sich relativ schnell damit zurechtfinden, was hier wirklich die Realität ist. Die amerikanische Bevölkerung wird das hier nicht tolerieren. Und das ist der Tag, an dem Politiker, die gekauft und bezahlt durch Wall Street sind, und die meisten sind von Wall Street bezahlt. Wie viel hat Barney Frank eigentlich gekostet? Und ich meine, seine Dienste sind ja nicht besonders begehrenswert. Das ist die Realität hier. Und was Sie und ich zu tun haben, ist, uns davon leiten zu lassen. Von unserem eigenen Gewissen. Wir sind Teil eines Volks. Ich bin Teil eines Volks. Wenn ich handle und handle, um Dinge zu ändern, dann muss ich das tun in Einverständnis mit meinem Volk. Und die sprechen hier gerade. Und einige Leute in Washington hören einfach nicht zu. Die Presse versucht ihnen ja einzureden, das sei gar nicht so. Aber es ist so. Wir gehen auf eine Krise zu, die die Menschheit in ihrem Gedächtnis nicht gesehen hat, lange Zeit. Und zwar auf globaler Ebene. Wenn wir versuchen, dieses System weiter fortzuführen, gehen wir in ein dunkles Zeitalter jenseits aller ihrer Vorstellungen. Und unsere Bevölkerung sagt, nein, wir wollen dieses System nicht, wir wollen raus aus diesem System. Und sie sind eine Macht, die größer ist als jede Kombination gewählter Vertreter. Versuchen Sie sich, denen zu widersetzen, und Sie werden hören, dass Sie reden können. Denn ihre Leben, und nicht nur das einfache Leben, sondern die Bedeutung ihrer Leben steht auf dem Spiel. Sie zerstören hier nicht nur ihr Leben, sondern sie zerstören hier die Bedeutung ihres Lebens. Und das werden sie nicht abgeben. Sie werden vielleicht ihr Leben lassen. Aber sie werden sich nicht den Sinn ihres Lebens leben lassen. Herr Präsident, Sie sind ein verdammter Narr. Ich weiß, dass Sie unwissend sind, aber selbst ein unwissender Mann wie Sie sollte nicht so ein verdammter Narr sein. Ich versuche hier, Ihren Arsch zu retten.
Okay. Lynn, the next question comes from,
Lynn, die nächste Frage kommt von einem Repräsentanten des Center für Haushalts- und Politikprioritäten, die mit der Stanford-Gruppe zusammenarbeiten, was Arbeitsmarktpolitik angeht. Sie schreiben hier, Herr LaRouche, Sie sind sich sicherlich der Tatsache bewusst, dass die Arbeitslosigkeit jetzt auf einem 26-Jahres-Hoch ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Sie auch Zugang haben zu all den Informationen, die wir haben. Und ich möchte einige von denen mit Ihnen teilen, bevor ich meine Frage stelle. Er sagt hier, sicherlich ist der Trend, dass wir viele Arbeitsplätze verloren haben und noch viele verlieren. Aber die Tatsache ist auch, dass die Medien irgendwie versucht haben, das in eine gute Sache zu verwandeln. Die sprechen also von Trends, die sich irgendwie verbessern. Und das nennt man also Lippenstift auf ein Schwein drauf zu pinseln. Denn Damit sich die Arbeitsmarktsituation verbessert, müssten wir zumindest aufhören, Arbeitsplätze zu verlieren. Und so schlecht auch die jüngsten Berichte zu sein scheinen, ist die Tatsache leider auch, dass die Situation weitaus schlimmer ist. Und ich denke, es gibt einige Dinge, die hier benannt werden müssen. Die Arbeitslosenzahlen Zahlen der vergangenen zwei Monate sind nach oben korrigiert worden. Wo also nochmal 46.000 Arbeitsplatzverluste dazu addiert worden sind jetzt. Und wir werden sicherlich noch eine Menge mehr dazu addieren müssen. Und hier kommt das Geburten- und Todmodell hinzu, wo theoretische Firmengeburten und Firmentode mit eingerechnet werden. Ich möchte hier betonen, dass die Arbeitsplätze, die mit diesem Verfahren hier in das System reingerechnet werden, nicht existieren. Und dazu kommt etwas, das wir als saisonale Justierung kennen. Also Leute, die nicht mehr zur Arbeitskraft hinzugezählt werden und damit ihre patriotische Pflicht erfüllen, nicht mehr die Arbeitslosenzahlen zu vergrößern. Auch das ist etwas, was wir uns nochmal anschauen müssen. Und zwar besonders mit Rücksicht auf saisonal justierte, das heißt veränderte Zahlen. Also auch das ist um 143.000 gewachsen. Aber dann diejenigen, die noch die Arbeitsplätze haben wollen, sind über 300.000. Wir finden jetzt aber, dass viele nicht länger zur Arbeitskraft dazuzählen. Und diese Zahl stieg um über eine Million. Und um 516.000 ist die Zahl derer gestiegen, die noch Arbeitsplätze suchen. Dann müssen wir uns anschauen, wie viele Arbeitsplätze verloren gingen. Unsere Studie zeigt einen Sturz um 392.000. Das war zumindest die Regierungszahl. Aber diese Regierungszahl ist durch sogenannte Selbstanstellung korrigiert worden. Also ob diese Leute damit mit ihren kleinen Jobs irgendwie Geld verdient haben, ist eine ganz andere Geschichte. Und diejenigen, die also die Angestellte zählen da natürlich nicht rein. Aber hier ist ein Sturz um 637.000 geschehen. Der größte Einbruch seit März, als die Börsen also eine neue Talsohle erreicht hatten. Mehr als 220 kamen zu der Zahl von befristeten Kündigungen. Das sind jetzt also insgesamt 8,1 Millionen. Das sind also 54% der Arbeitslosen. Und das ist nur ein Ersatz für permanente Arbeitslosigkeit. Um den Punkt hier klarzustellen, diese Arbeitsplätze werden nicht zurückkommen. Und wenn wir darüber mal für einen Moment nachdenken, dann müssen wir auch in Betracht ziehen, einige andere Dinge in Betracht ziehen. Heute gibt es 223.000 Arbeitsplätze weniger als vor 10 Jahren. Aber das Land hat 33,5 Millionen mehr Menschen. Wie man so etwas, irgendwas anderes als eine große Depression nennen kann, ist mir absolut unerklärlich. Die Arbeitslosigkeit für erwachsene Männer ist weit über 10%. Für diejenigen unter 25 sind es mehr als 27%. Das ist die höchste, die wir jemals verzeichnet haben. Die mittlere Dauer der Arbeitslosigkeit ist auf dem höchsten Level jemals, seit wir also diese Statistiken führen. Die Vorbedingungen für Arbeitsplatzwachstum, das heißt längere Arbeitszeiten für die bisher Angestellten und so weiter, all das ist nicht eingetreten. Und trotz all dieser deprimierenden Zahlen gibt es noch zwei, die das noch schlimmer machen. 2,3 Millionen Leute werden ihr Arbeitslosengeld verlieren am Ende dieses Monats. 500.000 von ihnen werden ihr Geld aufgebraucht haben, bevor der Monat vorbei ist. Das heißt, diese Leute verlieren einen weiteren Teil eines bereits sehr, sehr dünnen Auffangnetzes. Und auch die anderen Arbeitslosen werden ihre Arbeitslosenhilfe aufbrauchen. Und nicht nur den Leuten geht das Geld aus, sondern auch den Bundesstaaten. 18 Bundesstaaten haben das Geld nicht mehr, um dieses Arbeitslosengeld zu zahlen. Sie müssten sich Geld von Washington leihen. In den letzten zwei Monaten sind das mehr als 8 Milliarden Dollar gewesen. Und das wird mehr werden, wenn mehr Bundesstaaten diesen Zustand erreichen. Sie können diese Sachen auch nicht zurückbezahlen vor 2011. Und die meisten werden auch dann dazu nicht in der Lage sein. Das heißt, sie werden Hunderte von Millionen an Zinsen zahlen. Die meisten Bundesstaaten haben beinahe null Reserven, selbst als die Wirtschaft noch anders aussah als jetzt. Kalifornien kam in Schwierigkeiten, weil man die Steuern nicht erhöht hat, um höhere Ausgaben zu finanzieren. Andere Bundesstaaten haben ihre Steuern so weit gesenkt, dass sie ihre eigenen Haushalte nicht mehr erhalten können. Und jetzt in der schlimmsten Krise, die unsere Nation jemals durchlebt hat, werden diese Staaten dazu gezwungen sein, entweder die Steuern zu erhöhen oder die sozialen Leistungen einzuschränken, und das mitten in einer Depression. Und wo diese sozialen Veränderungen den größten Schaden ausrichten. 40% ist eine Zahl von Leuten, die Nahrungsmittelkarten benutzen. Das sind Leute, die Arbeitsplätze haben. Das sind Leute zum Beispiel, deren Arbeitszeit so weit runtergeschnitten worden ist, dass sie nicht mehr ohne staatliche Hilfe zurechtkommen. Und die Schwelle, diese Nahrungsmittelkarten zu erhalten, ist eigentlich relativ hoch. Das heißt, also die Bedingungen sind schlimm, dass die Leute da überhaupt reinkommen. 35% aller Arbeitnehmer in den USA haben weniger als einen Wochenlohn an Reserven. Die Arbeitsplatzsituation in den USA wird sich weiter verschlimmern, wenn nicht die Gründe für den Arbeitsplatzverlust angesprochen werden. Und egal, was Präsident Obama denkt, ist die US-Bevölkerung, die US-Wirtschaft nicht zusammengebrochen, weil die Leute zu wenig Autos oder zu wenig Häuser gekauft haben. Steuerkredite, um Leute also dazu einen Anreiz zu geben, Häuser oder Autos zu kaufen, werden das Problem nicht lösen. Die Frage ist, was ist gebraucht, um dieses Problem zu lösen? Und das ist eigentlich, wo meine Frage zum Tragen kommt. Und nicht die zu fragen, was nötig ist, denn ich denke, Sie haben das sehr genau beschrieben, nicht nur allgemein, sondern auch in privater Kommunikation sehr spezifisch. Meine Frage ist, wäre ich der Präsident und ich müsste mich an die amerikanische Bevölkerung wenden, um ihre Unterstützung zu bewerben für ein breites Wiederaufbauprogramm, dann würde ich nicht diese Zahlen vertuschen wollen. Ich würde Leuten einen klaren Begriff davon geben wollen, wie schlimm es aussieht und genau wie viele Leute in unserer Nation leiden. Die Tatsache, dass wir das mehr und mehr verschleiern und verschleiern versuchen, dass es so viele Arbeitsplätze gibt, auch die Tatsache, dass es kein Medium gibt in den USA, keine Presse, die also irgendwie Licht darauf wirft, bringt einen ja zu der Annahme, dass die Regierung überhaupt keine Absicht hat, Unterstützung zu erbitten für eine Politik, die dieses Problem ansprechen würde. Das ist natürlich ein Kontrast zu der Politik, die Franklin Roosevelt hatte, aber Franklin Roosevelt wollte natürlich auch was dagegen tun. Nun, bin ich jetzt zynisch oder ist das tatsächlich das Problem?
Well, that's a characteristic of our problem.
das ist die Charakteristik des Problems, dass Cheney gelogen hat, indem er die Vereinigten Staaten in den Irakkrieg verwickelt hat. Er hat auch in vielen anderen Fällen gelogen über den 11. September, obwohl die Geschichte über den 11. September und die Fakten bekannt waren. Der 11. September wurde von der britischen Regierung organisiert, von einem bestimmten Zweig in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, und einige der darin verwickelten Terroristen wurden bezahlt durch das Geld des saudischen Botschafters in den Vereinigten Staaten, der der Bush-Regierung sehr nahe stand. Nach dem Vorfall des 11. September sind einige Leute der Familie, die in Texas lebten, durch das einzige Flugzeug, das aus den Vereinigten Staaten hinausfliegen durfte, gerettet. Und das ist kein Geheimnis. Es gab in den Anhörungen dazu sicherlich Hinweise, aber sie wurden unterdrückt, unter den Teppich gekehrt. Was passierte? Hier wurde etwas von den Freunden des Präsidenten der Vereinigten Staaten begangen, mit der Hilfe des Botschafters, des saudi-arabischen Botschafters, bezahlt durch eine Organisation, die ein Zweig ist der britischen Regierung, die mit saudi-arabischen Interessen zusammenarbeitet. Warum wurde das verschwiegen? Aus welchem Grund? Und warum wurde McKinley und Lincoln, warum wurden die umgebracht? Warum hat man diese Dinge getan? Die Statistiken sind nicht das Problem. Das ist typisch für Geschichte. Menschen werden belogen. Sie werden wie Schafe behandelt, wie eine Schafsherde. Und sie werden abergläubisch, glauben daran, dass es irgendeine mysteriöse Kraft gibt, oder gab, die den 11. September verübt hat. Aber es war keine mysteriöse Kraft. Denn der Beweis ist ja da und ist aufgezeichnet. Der Botschafter Saudi-Arabiens in den Vereinigten Staaten war verwickelt darin, zwei der Teilnehmer an dem 11. September zu bezahlen und zu beschützen. Wir wissen die Fakten. Warum wurde es getan? Denn wir hatten einen Idioten im Amte des Präsidenten. Schauen Sie sich die Popularität dieses Präsidenten an. Ich meine, schauen Sie sich da an, wie er gegen Al Gore abgeschnitten hat. Ich meine, nach einem Intervall von Panik haben sie neue Gesetze eingerichtet, die das heutige System ausmachen. Das heutige System, unter dem der jetzige amerikanische Präsident handelt und herrscht. Das repräsentiert Obama. Und zwar das Führerprinzip. Das ist eine Diktatur. Es hat dieselbe Charakteristik wie die Machtergreifung Adolf Hitlers. Aber er wurde von der Bank of England und der britischen Regierung ernannt als Kanzler, und durch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die man in der Schweiz aufbaute. Das war auch Teil dieser Operation. Schacht war ein Agent der Bank of England, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, war das Vehikel, durch das Schacht in diese Politik in Deutschland eingebracht worden ist. Und in derselben Zeit hat jemand den Reichstag angezündet. Und genau das sagte ich, erwartete ich, schon vor der Wahl und Amtseinführung George W. Bushs, habe ich gesagt, dass diese Regierung den Vereinigten Staaten so etwas wie einen Reichstagsbrand bringen wird, um eine Diktatur zu errichten. Und dieser Reichstagsbrand war dann 9/11. Und das resultierte dann in einer Diktatur und in die sogenannten Gesetzesunterschriften oder Signing Statements des Präsidenten. Und die Idee eines Führerprinzips, einer Unitary Executive, wurde von Obama bei seinem Wahlkampf abgelehnt. Und jetzt ist das aber seine Politik. Und die Macht des Kongresses ist gebrochen durch diese Signing Statements und einer integrierten Regierung. Wer profitiert denn davon? Was ist das Resultat? Und das ist unsere heutige Situation. Wir leiden unter einem hohen Maß von Betrug in der Regierung. Und wenn wir dumm sind und das akzeptieren, sage ich Ihnen, ich sage es anders. Was passiert mit der Menschheit, wenn wir das nicht verändern? Was passiert, wenn die Dinge so passieren, wie Obama es sagt? Dann können Sie das Land vergessen. Dann wird es uns bald nicht mehr geben und jedes andere Land in der Welt wird es dann nicht mehr geben. Wenn der Dollar der Vereinigten Staaten zusammenbricht, kann ich Ihnen versichern, dass jedes Land der Welt im Schnellschussverfahren untergeht. In einigen Generationen hat man einen völligen Kollaps der Bevölkerungsdichte und das entspricht genau der Politik der britischen Monarchie, die Menschen um Milliarden zu reduzieren. Kulturen werden untergehen, Sprachen werden untergehen und am Ende werden sie das haben, was sie wollen. Das System der Oligarchie, das sie anstreben, wenn wir dumm genug sind, das zu tolerieren. Auf der einen Seite erlauben wir, unmittelbar so dumm zu sein. Aber die tiefere Frage ist, warum wird das getan? Zu welchem Zweck? Nur um uns hinters Licht zu führen? Schauen Sie sich an, was morgen passieren wird. Was passiert, wenn ein gehirnloser Präsident eine Gesamtsitzung, ein volles Plenum des Kongresses organisieren kann? Was ist mit unserer Gewaltenteilung? Was ist mit Checks and Balances? Das ist ein Schritt in Richtung Tyrannei. Und das Einzige, was dem noch im Wege steht, sind Stimmen wie ich. Aber noch wichtiger, ein Massenstreik, eine Massenbewegung von 60% der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Und missachten Sie nicht, was ich sage, denn ich habe keinen Vertrag mit den 60% der Bevölkerung, aber ich kann Ihre Intentionen ablesen und ich sage Ihnen, ich bin kein Prophet oder Jesaja, aber ich sage Ihnen, ihr Leute da draußen, tut, was ihr für richtig haltet, oder ihr werdet kein Land mehr vorfinden. Und schlimmer noch, ihr werdet keine Zivilisation mehr vorfinden, denn ich weiß ganz genau, wohin das führen wird. Es hängt von denen in den USA ab, die das Wissen und den Mut haben, diesen Präsidenten zu sagen, geh in dein Büro und wir sagen dir, was du zu tun hast. Und du wirst diesen Unsinn davon ablassen, und diese Typen feuern und du wirst diese Gesundheitsreform fallen lassen und du wirst ankündigen, dass du deine Politik verändert hast und dass du dich jetzt darum kümmern wirst, die Menschen massenhaft in Arbeit zu bringen.
Lynn,
ich werde jetzt ein wenig von den Wirtschaftsfragen zur Seite gehen. Eine Frage, die von einem bekannten Historiker und Autor der Östküste kommt. Aber ich werde diese Fragen zusammenstellen, denn wir haben so viele Fragen bekommen über dieses besondere Thema. Und er sagt, Herr LaRouche, was ich am meisten befürchte in den unmittelbar vorausliegenden Wochen, sind die sozialen Folgen und auch die verfassungsrechtlichen Fragen, die mit dem Kurs des Präsidenten verwickelt sind. Die erste Frage ist die Gesundheitsreform. Es ist der Konsens mehr und mehr, dass diese Regierung, unabhängig davon, dass sie eine monströse Politik Politik anvisieren, die keiner haben will und die sie aber durchrammen wollen, und sie benutzen also die parlamentarische Technik der Versöhnung, um die Ja-Stimmen zu mobilisieren. Wenn sie das tun, dann ist das Resultat möglicherweise eine Explosion, sowohl innerhalb des Kongresses als auch bei der amerikanischen Bevölkerung. Zweitens hat Präsident Obama klar und ausdrücklich gesagt, dass er Gesetzen nicht folgen muss, so wie sie geschrieben sind. Und das ist das Echo der Signing Statements von Bush. Und er hat viele Bereiche schon identifiziert, wo er sich nicht an das Gesetz halten muss. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Begrenzungen, Truppen einzusetzen. Und es gibt jetzt eine kurz vor dem Siedepunkt stehende Situation, was die Truppen in Afghanistan angeht. Und das wurde jetzt noch überschattet von der Gesundheitsreformdebatte. Aber Tatsache ist, dass wir noch nie eine Debatte hatten darüber, was die US-Politik gegenüber Afghanistan überhaupt sein soll. Es scheint sogar so, dass der Präsident sich dazu verpflichtet, weitere Truppen nach Afghanistan zu schicken und den Krieg damit auf eine breitere Grundlage zu stellen. Und ich befürchte, dass, wenn er es tut, und ich glaube, er wird es tun, dass es dazu zu einer kompletten Explosion führen wird, sowohl unter den Liberalen als auch den Progressiven, als auch in einigen Bereichen der Republikanischen Partei. Sie warnen vor einer Krise ungekannten Ausmaßes, da wir die letzte Zusammenbruchsphase des Wirtschaftssystems jetzt uns gegenüber sehen. Und ein Präsident, der solche Schritte einleitet, Schritte, die nicht das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung gewinnen, sondern sie unterminieren. Es ist jetzt keine Zeit, eine Verfassungskrise zu haben, aber alles deutet darauf hin, dass wir darauf zugehen. Meine Frage ist an Sie, vielleicht etwas rhetorisch, aber dieser Präsident scheint davon besessen zu sein, von seiner Popularität besessen zu sein. Kann man das nicht irgendwie aushebeln, damit man dieses wahnsinnige Verhalten endlich abstellen kann? Er unterminiert die Fähigkeit der Regierung, in der Krise zu handeln. Und die Krise ist schon auf unserer Türschwelle.
Nun, wenn das zum Test wird zwischen dem Überleben der USA und dem Überleben dieses Präsidenten in seinem Amt, dann raten Sie mal, wofür ich stimmen werde. Ich meine, wir sind hier in wirklicher Geschichte. Und Leute haben so lange Anekdotengeschichte studiert, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was wirkliche Geschichte ist. Sie denken in statistischen Begriffen oder in Erzählerbegriffen, aber sie verstehen den Puls nicht, der unterhalb der Oberfläche des Verhaltens der Menschheit schlägt. Sie verstehen Menschen nicht, sie verstehen menschliche Kultur nicht, nicht wirklich. Und das ist natürlich noch schlimmer, weil wir in einer Zeit sind, wo die klassische Kultur nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verboten worden ist durch Churchill und seine Truppe. Das ist also ein Punkt, den ich so deutlich mache und breit mache in meiner letzten Veröffentlichung. Der wesentliche Unterschied eines Menschen zwischen Mensch und Tier ist nicht Mathematik. Ich denke, wir könnten einen Affen trainieren, die meiste Art von Mathematik zu praktizieren, der ich so über den Weg laufe. Der Unterschied beim Menschen sind die kreativen Kräfte des menschlichen Individuums, die auch in der klassischen Komposition zum Ausdruck kommen. Zum Beispiel in klassischer musischer Komposition, klassischer Poesie und wissenschaftlicher Kreativität. Ich habe oft das Beispiel Albert Einsteins und seines Verhältnisses, seiner Violine zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten beleuchtet. Und die Essenz hier heißt Inspiration, nicht Mathematik. Ein Mathematiker ist ein dummer Mensch, solange wie er nur Mathematiker ist. Aber wenn Sie das Material, was Sie vorfinden, betrachten und inspiriert sind, dann bekommt man unter anderem auch den Effekt wissenschaftlicher Kreativität, das, was wir halt so nennen. Und das Problem ist, dass wir das völlig aus den Augen verloren haben. Wir verlieren aus den Augen die Welt der Kreativität und auch die Kräfte der Kreativität, die in einer Bevölkerung wirken. Und so funktioniert Dynamik. Das ist, was Shelley in seiner Verteidigung der Poesie beschreibt, wo er sagt, es gibt eine Kraft, die spezifisch menschlich ist, die dem menschlichen Wesen eigen ist. Die Kraft der Dynamik, die Überlegenheit der Dynamik als Charakteristik des menschlichen Individuums. Und das menschliche Individuum operiert auf der Basis der Vorstellungskraft. Aber vertraut nicht der Vorstellung als solcher, sondern testet die Vorstellung gegenüber dem, was in der Realität machbar ist. Und das ist Kreativität. Also zum Beispiel das Prinzip, das dem Unterschied zwischen nicht lebenden und lebenden Wesen unterliegt. Oder zwischen der Unterschied zwischen menschlichen Wesen und Tieren oder anderen Lebensformen. Und das sind drei Prinzipien. Das Nichtlebende, das Lebende, und das Menschliche, das Kognitive, das Erkennende. Und das sind drei universelle Prinzipien, die wir kennen. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen können wir unsere eigenen Vorstellungskräfte herausfordern, wie Einstein das tat, in langen, langen Sitzungen mit seiner Violine. Er war Amateurviolinist. Wo seine Vorstellungskraft angesprungen ist und angesprochen wurde. Ist das machbar? Dann ging er zurück ins Labor, um das durchzudenken und durchzuprobieren. Aber es ging von der Erfahrung des Ausprobierens der Vorstellungskräfte. Und das als Erfahrung niederzulegen. Und das passiert in allen guten Leuten, vor allen Dingen, wenn sie genügend herausgefordert sind.
Und sie denken, Mensch, ist das nicht falsch? Geht das nicht besser als das? Und jetzt versucht man sich vorzustellen, wie könnte die Alternative aussehen? Woher kommt der Fehler? Warum verhalte ich mich so komisch? Warum mache ich diesen blöden Fehler? Oder warum macht der und der diesen blöden Fehler? Warum haben wir diesen Blödmann überhaupt gewählt? Und das ist diese Art von Inspiration. Mit den Kräften, mit den Vorstellungskräften und dem entsprechenden Test mit der experimentellen Realität, das wird uns helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Und das amerikanische Volk, zumindest die über 65%, die diesen Präsidenten und diesen Kongress raushaben wollen, ich würde mal sagen, dass 80% der Mitglieder des Kongresses abgesägt werden bei der nächsten Wahl.
Ja.
Die Leute haben dem Kongress richtig Angst angejagt im August. Die wollen diese Typen nicht mehr. Die stinken. Das sind Verräter, denen kann man überhaupt nicht vertrauen. Man wählt sie und dann wird man von ihnen verraten. Dann muss man den Hintern des Präsidenten küssen. Boah, schreckliche Idee. Und hier liegt die Lösung. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Aber wir werden das zuallererst in der Vorstellungskraft entwickeln und wir werden die Früchte dieser Vorstellungskraft an der Realität testen und wir werden uns an unsere Nachbarn und Freunde wenden und einfach sagen, das ist meine Vorstellung. Ja? Bin ich verrückt oder habe ich recht? Ja? Und die werden vielleicht sagen, ja, und sich an den Nächsten wenden. Ja? Hey, sind das nur wir oder haben wir recht hier? Und so weiter. Und dieser Prozess breitet sich durch die ganze Bevölkerung aus, rasch. Und dann können sehr rasche und sehr umfassende Änderungen passieren. Ja? Ist oft passiert, aber meistens nicht oft genug. Meine Autorität liegt begründet in dem, was ich über den gegenwärtigen Zustand weiß. Und da bin ich ziemlich kompetent. Also ich meine, abgesehen davon, dass der Wettbewerb natürlich nicht besonders herausfordernd ist dieser Tage. Aber was ich hier sage, ist begrenzt durch das, was die Amerikaner, die sich jetzt hier erhoben haben, zu tun bereit sind. Also ich gehe hier nicht zu weit. Ich sage diesem Präsidenten, okay, Blödmann, geh in dein Büro und hol dir ein paar Lektionen von mir. Und wir werden etwas ausarbeiten für Sie. Sie bleiben im Amt, ohne Impeachment, ohne Amtsenthebungsverfahren. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir durch einen ziemlich schlimmen Amtsenthebungsprozess durchgehen müssen. Herr Präsident, Sie haben wenige Tage, sich zu entscheiden. Denn ich denke, wenn sich der Oktober nähert und die 50 Bundesstaaten unserer Nation in einer Reihe stehen, ohne die Mittel, ihre kollabierende Wirtschaft länger aufrechtzuerhalten. In einem Kettenreaktionskollaps, der sich auf den ganzen Planeten ausbreiten wird. Wie so eine Art Weihnachtsgeschenk. Dann, denke ich, wird etwas passieren. Und ich denke, die Situation wird dann sein, dass die Leute sagen, raus mit dem Kerl, raus mit dem Kerl. Und der soll 80% des Kongresses gleich mitnehmen.
Okay, before I go back to some of the economic questions, we have.
Bevor ich mich einigen der Fragen zur Wirtschaft wieder widme, wir haben ja hier institutionelle Fragen, aber auch Fragen von verschiedenen Individuen über die Schweinegrippe. Und ich werde zwei kurze Fragen vorlesen, denn ich denke, dass beide das Wesen dieser Fragen wirklich auf den Punkt bringen. Eine kommt von einem ganz normalen Bürger, der hier schreibt, Herr LaRouche, meine Frau hat eben einen Brief bekommen von ihrem Arbeitgeber, einem Krankenhaus, in dem steht, dass alle Krankenhausmitarbeiter eine Grippeimpfung sich einholen müssen. Und wenn sie das nicht tun, werden sie nach dem 30. November dieses Jahres nicht mehr arbeiten können. Und hier heißt es, dass sie Anweisungen des Gesundheitsministeriums folgen, aber sie sagen nicht, auf welcher Ebene, ob das vom Bundesstaat ist oder landesweit. Das Problem ist, dass die Impfdosen vor Oktober gar nicht verschickt werden. Also ich frage mich, was wird uns denn hier indiziert? Bevor ich die nächste Frage, möchte ich noch mal kurz sagen, ich möchte nur sicherstellen, dass klar ist, dass Grippevirus, die Schutzimpfungen dafür werden nicht bis Oktober bereitstehen. Dennoch werden jetzt Leute angewiesen, sich mit einem normalen Grippe, mit einer normalen Grippeschutzimpfung zu versehen, um dann, sobald die da sind, die entsprechenden Impfstoffe gegen die Schweinegrippe zu nehmen. Es gibt eine wachsende Bewegung, besonders unter Afroamerikanern, die sagen, dass sie den Impfungen widerstehen werden, weil sie glauben, dass das ein geplanter Völkermord hier vorgenommen werden wird. Ich habe das noch nicht mit Lynn diskutiert, aber ich werde einfach mal als Professionelle in diesem Gebiet sagen, dass ich mit dem Gesundheitsministerium übereinstimme. Und zwar besonders in diesem Fall, wo wir über Arbeitskräfte im öffentlichen Gesundheitswesen sprechen sollten, also ungeimpfte Leute nicht zugelassen werden, jetzt dort zu arbeiten. Denn das ist eine ganz grundlegende Gesundheitsmaßnahme. Aber die nächste Frage, in die ähnliche Richtung, kommen von drei Journalisten, zwei außerhalb und einer innerhalb der Vereinigten Staaten. Und derjenige innerhalb der Vereinigten Staaten kommt von einer großen afroamerikanischen Zeitung. Und hier schreibt er, Herr LaRouche, haben Sie die Möglichkeit in Betracht gezogen, wie viele Analysten andeuten, dass die sogenannte Schweinegrippe-Pandemie von einer privaten oder einem Regierungslabor gezüchtet worden sein, zur Bevölkerungskontrolle unter der Weltgesundheitsorganisation und anderen Schirmorganisationen, weil es hier genau mit dem Finanzkollaps koinzidiert.
Das ist zu einfach. Was man in so einem Fall macht, ist irgendein Unterschied, so wie man es vorher oder nachher macht? Wenn es sich verbreitet, nimmt man dann das Gegenmittel? Wenn es absichtlich verbreitet wird, nimmst du dann auch das Gegenmittel? Sehen Sie, was passiert? Die Öffentlichkeit wird ausgespielt durch diese Art und Weise, um einen Zustand der Paranoia heraufzubeschwören, sodass sie sagen, oh Gott, soll ich das nehmen? Will man mich vergiften? Oder soll ich es nehmen, weil sie mir ja einreden wollen, diese Angst, damit ich es nicht tue? Wie geht man mit einer solchen Frage um? Zuerst mal sagt man, Moment mal, wer ist denn die? Wer sind denn diese Leute? Ist es die amerikanische Regierung? Ja, dann können Sie das Schlimmste erwarten. Zumindest heutzutage. Nein, lassen Sie sich gar nicht drauf ein. Sie müssen in so einer Situation die beste Möglichkeit wählen. Da ist irgendeine Krankheit da draußen, die sich ausbreitet. Da gibt es keinen Zweifel drüber. Und man sollte sich sehr schnell ein Gegenmittel besorgen. Ich glaube, das Gerücht wurde verbreitet, dass das eine synthetische Operation sei. Und es wurde genau deswegen gemacht, damit sich die Krankheit verbreitet, wenn die Leute das Gegenmittel nicht nehmen. Was wird dann passieren? Das ist die Art von Frage, die man hat. In so einem Fall lassen Sie sich nicht von Ihrer Paranoia beherrschen. Es gibt schon genügend Paranoia. Der Präsident hat genügend Paranoia für uns. Das reicht. Vergessen Sie es. Denn diese Frage kommt von jemandem, der als Wirtschaftswissenschaftler arbeitet für die Nationalvereinigung der Gouverneure. Die meisten Verfassungen der Bundesstaaten fordern ausgeglichene Haushalte. Wenn die Steuereinnahmen zurückgehen, dann verhalten sich die Staaten auf perverse Art und Weise, nämlich sie schneiden die Programme zusammen, sie entlassen Arbeiter, sie beschneiden Programme. Das hat zu einer Situation geführt, wo die Gouverneure, die jetzt wiedergewählt werden sollen im nächsten Wahljahr, Demokraten oder Republikaner, sich jetzt mit einer Niederlage bei den Umfragen gegenübersehen, wegen der Politik, die sie jetzt umsetzen sollen oder gezwungen sind. Wofür wir uns einsetzen, ist ein Bundesnotprogramm in der Form von staatlicher Hilfe. Die Idee ist radikal und wird das Bundeshaushaltsdefizit vergrößern. Aber meine Idee ist, genauso radikal zu sein wie Richard Nixon, der Erste war, der vorschlug, dass man die Ausgaben miteinander teilt. Das wird tiefere Einschnitte verhindern. Unser Vorschlag ist, dass die Bundesregierung einfach 50 Schecks ausstellt, einen für jeden Staat. Teilnehmende Staaten müssen sich verpflichten, ihre Steuer- und Ausgabenpolitik beizubehalten, sagen wir mal, bis zum Januar, seit 2009. Weil dadurch ja weitere Arbeitslosigkeit verhindert werden, werden entlassene Arbeiter zurückgeholt und Projekte wieder aufgenommen. Wenn wir das nicht tun, wird sich der Verlust für die Staaten vergrößern. Alle Staaten haben Steuermindereinnahmen für dieses Jahr, und zwar in enormem Ausmaß. Es ist eine Tatsache, dass das Konjunkturpaket der Obama-Regierung noch nicht mal nahe kommt, um 25% dieser Steuermindereinnahmen auszugleichen. Es ist eine Tatsache, dass wenn das, was wir vorschlagen, eingesetzt wird, einige argumentieren können, dass die ersten Vorteile makroökonomisch wären, sicherzustellen, dass nicht die Konsumbereitschaft eingeschränkt wird durch Steuererhöhungen. Aber es wird eine weitere Erosion von des Vertrauens in die Regierung aufgehalten. Wenn man die öffentlichen Arbeiten und Versorgungsunternehmen einstellt, werden viele Menschen in die Katastrophe gestürzt. Und die kreativsten und wertvollsten Programme sind oft nicht die, die als Erste gehen. Nur ein Beispiel. 21 Staaten haben schon Gesundheitszahlungen für niedrige Einkommen gekürzt. Der District von Columbia streichen Rehabilitationsprogramme für alte Menschen zusammen. 24 Staaten beschneiden jetzt schon die Zahlungen an Kindergärten, Schulen, Kinderheime und haben schon die Zahlungen für öffentliche Schulen und Universitäten zusammengestrichen. In Birmingham, Alabama, hat die Regierung Cafeteria-Mitarbeiter gefeuert, um Geld einzusparen, aber sie haben gar keine Idee davon, wie sie die Leute versorgen sollen. Es gibt nicht mehr das Geld. Die Strategie für ein Notprogramm der Haushaltsteilung ist ein fantastisches Programm für sowohl für republikanische Gesetzgeber als auch für Demokraten. Ich würde sogar den Vorschlag machen eines Washington DC Journalisten, dass wir dieses Gesetz Richard Nixon Gesetz nennen, aber ich frage mich, ob Sie dies unterstützen.
Nee, würde ich überhaupt nicht, weil das völlige Zeitverschwendung ist. Das geht am Thema vorbei, indem man solches was wenn durchgeht. Das ist völliger Nonsens. Wir haben, was die ganze Sache entscheiden wird, nämlich die Zukunft dieser Nation, ist die Frage, was wird mit dieser Präsidentschaft passieren? Ja, quatsch mich nicht mit diesen anderen Sachen voll. Das ist völlige Zeitverschwendung. Ja, wir haben überhaupt keine Chance, wenn wir uns nicht mit dieser Präsidentschaft beschäftigen. Darum geht's. Ja. Der Typ kommt entweder in Form, so wie ich vorgeschlagen habe, dem armen Tropf da zu helfen, oder wir verlieren die Nation. Ja. Wer interessiert sich für diese Alternativen? Was, wenn der Präsident dies und das und jenes tut? Ja, wir werden draufgehen. Und das heißt, wir werden tun, was getan werden muss. Und zwar jetzt. Denn wenn wir das nicht tun, dann gibt es nichts anderes, was getan werden kann. Und dann sind wir verdammt. Also jetzt muss diese Lektion gelernt werden. Die meisten dieser bis zu 80% der Leute, die da draußen protestieren, gelernt haben und gesagt haben. Das wird entweder verändert oder ist vorbei. Es geht nicht weiter. Wir stehen am Rande des Untergangs. Es gibt keine Alternativen. Diese Präsidentschaft wird entweder verändert und die damit verbundene Politik, oder wir haben keine Nation. Also fragen Sie mich nicht, was wir machen werden, wenn wir die Präsidentschaft nicht in Ordnung kriegen. Gar nichts werden wir tun. Denn die Welt wird in den schlimmsten Zusammenbruch gehen, den Sie jemals erlebt haben. Und jeder andere Vorschlag ist eine verdammte Zeitverschwendung.
Okay, I am going to ask Lynn to answer two more questions.
Ich werde also noch zwei weitere Fragen stellen. Eine ist eine weitere Frage zum Thema Politik.
A different kind of question. This question comes from a fairly well-known economist.
Diese Frage kommt von einem recht bekannten Ökonomen und Autoren, der auch mit der Stanford-Gruppe zusammenarbeitet. Und hier heißt es: Herr LaRouche, vor 25 Jahren war ich Teil einer Debatte über Industriepolitik. Und das war also nichts Neues, dass ich damals auf der Verliererseite war. Weder demokratische noch republikanische Präsidenten haben die Idee akzeptiert, dass es eine Rolle spielt, ob die USA Weltklasse-Industrie haben oder nicht.
Ja, uns wurde ja gesagt, wir würden jetzt eine Servicegesellschaft werden, Dienstleistungsgesellschaft, und das würde die Produkte ersetzen. Und die meisten Ökonomen haben Industriepolitik lächerlich gemacht, auf der Basis, dass Regierung nicht kompetent sei, die Gewinner auszuwählen und dass der freie Markt die entsprechenden Investitionen voranbringen würde. Nun, ein Vierteljahrhundert später haben sich die meisten dieser Dienstleistungen als Finanzdienstleistungen herausgestellt und der größte Teil dieses Sektors als riesige Blase. Der freie Markt hat einen schlimmen Fehler nach dem anderen produziert und seitdem der Finanzkollaps begann, im Frühjahr 2007, hat sich die Regierung für Gewinner entschieden und zwar mit Steuergeldern. Das Problem ist nur, dass die meisten dieser sogenannten Gewinner gescheiterte Banken sind. Nun, es zeigt sich, dass die USA immer industrielle Politik hatten. Und das begann mit Alexander Hamiltons Bericht über das Manufakturwesen. Es ging weiter bis in den Zweiten Weltkrieg und ging weiter bis zum Raumfahrtprogramm von Präsident Kennedy. Investitionen in Biotechnologie zum Beispiel ist ein anderer Fall. Und alles das von Alexander Hamilton bis John Kennedy repräsentiert eine große Industriepolitik. Wenn man Bücher liest über Debatten, wo ich teil hatte, Blackstone und Harrison, die Deindustrialisierung Amerikas, Cole und Zeisman, wo es hieß, Manufakturwesen spielt eine Rolle. Und man schaut sich diese Debatten heute an und sagt und sieht, die waren wirklich prophetisch. Wir alle, inklusive Ihnen, Herr LaRouche, haben das politische Argument damals verloren, aber wir hatten damals wie heute recht. Und jetzt, wo die Wirtschaft eine anhaltende Krise durchlebt, ist der Fakt, dass wenn wir das nicht direkt ansprechen, dann sehe ich nicht, wie wir einen Ausweg hier finden können. Denn es geht nicht allein um Bankenpolitik, sondern es geht darum, was es ist, was wir für unsere Nation und für die Welt tun wollen.
Diese Frage macht Spaß, die ist nett. Denn ich muss jetzt auf den Tisch legen, was ich denke. Denn ich habe eine Menge Dinge gesagt, aber das trifft wirklich ins Schwarze. Die letzte Möglichkeit der Vereinigten Staaten, seine Seele zu retten, war, als John F. Kennedy eine Rede hielt über etwas, was man tut, weil es gut war, weil es hart ist, nämlich die Landung auf dem Mond. An diesem Punkt hatte man eine Teilung in der Wirtschaft zu dem Ausmaß, dass das Mondprogramm, das John F. Kennedy ja wirklich wiederbelebt hatte, durch seine Rede, trotz all der anderen Dinge, die dazwischen kamen, vor allem später, als der verrückte Nixon reinkam, aber dieses Mondprogramm hatte die wichtigsten Errungenschaften der Wirtschaft in unserer Wirtschaft, fanden genau zu dieser Zeit statt. Wir haben aber 1967, 68 den ironischen Punkt erreicht mit unserem Haushalt, dass wir auf der einen Seite Dinge zum Mond schickten, aber die Technologie aufbrauchten, die uns dahin brachte. Wir hatten also schon eine Menge der Technologien verloren, die uns vorher zum Mond gebracht haben. In Massachusetts zum Beispiel, wo MIT und verschiedene andere darum herumgelagerte Institutionen zusammenbrachen. Aber ihr Produkt ging in den Raum. Aber das, was dieses Produkt geschaffen hatte, blieb zurück. Reden Sie nicht über die Wirtschaft, so wie die meisten über Wirtschaft reden. Anständige Wirtschaftswissenschaftler halten nichts von dem, was man heute Wirtschaftswissenschaften genannt wird. Sie reden nicht über Industriewirtschaft und andere Dinge, sondern viel praktischer und konkreter. So wie Alexander Hamilton damals in seiner Zeit. Infrastruktur, Agrikultur und so weiter, das sind immer noch die Basisfunktionen. Alles andere ist nachrangig. Das Hauptsächliche ist Naturwissenschaft, vor allen Dingen die Physik in verschiedenen Ausformungen, der Entdeckungsprozess, der Prozess, der zu einer Entdeckung führt, und dann das, was daraus folgt. Und was passiert ist, das Hauptsächliche ist eine Zunahme in der Energieflussdichte der Energiequellen, die man einsetzt. Der Übergang von der Kohleverbrennung zum Koks, zum Erdöl und Naturgas, Erdgas, dann Kernspaltung, die Organisierung der Benutzung elektrischer Energie, zum Beispiel der Wechselstrommotor in New York City am Anfang des 20. Jahrhunderts, war eine Veränderung elektrischer Energie, die es möglich machte, kleinere, unabhängige Maschinen zu produzieren. Und das Fließband völlig zu verändern. Es war eine Revolution in dem Produktionsprozess, die etwa 1912 einsetzte. Man hat also einige Revolutionen in der Technologie zu der Zeit, die durchbrechen und sich wirken auf den Industriesektor, wie zum Beispiel die großen von der Dampfmaschine angetriebenen Sektoren und dann die elektrischen Maschinen. Und das war eine große Revolution, diese Wechselstrommaschinen. Die Werkzeugmaschinenbauindustrie revolutionierte sich in der Zeit. Das heißt, wir schauen also immer nach wissenschaftlichen und technologischen Revolutionen. Manchmal sind sie klein, wie die Wechselstromrevolution, manchmal sind sie viel fundamentaler. Aber immer und in jedem Fall, wenn der Mensch eine Mission annimmt und sagt, wir haben das doch schon so lange gemacht, gibt es nicht eine bessere Art und Weise, es zu tun? Und man setzt ein wissenschaftsgetriebenes Programm in Gang und sagt, gibt es nicht irgendwie was Besseres? Was können wir in 10 Jahren erreichen? Und wenn man ein Projekt hat, eine nationale Mission, alle großen Wissenschaftsprogramme kommen von agroindustriellen Revolutionen, Mobilisierungen der Menschen um Technologie und betrifft auch die Frage, wie weit kann man mit einer gegebenen Technologie reichen? Es gibt nämlich Begrenzungen. Das sind die naturwissenschaftlichen Prinzipien begrenzen die Technologie. Wir sind zum Mond gelangt und nach Nixon werden wir nie wieder zum Mond kommen. Wir haben den Mond getötet. Wir haben Mondschein bekommen statt dem Mond. Das Raumfahrtprogramm ist heute ein Scherbenhaufen. Es gibt noch Elemente, einige Laboratorien hier und dort, womit wir uns jetzt gerade in der Basement-Gruppe befassen. Was wir vor uns haben, ist die Aussicht der Industrialisierung des Mondes, die beschlossen, ausgearbeitet wurde in den 1970er, 80er Jahren von einem meiner Freunde. Und das ist immer noch aktiv. Wenn man weiter hinausdringen will in den Raum, dann muss man höhere Energieflussdichten auf der Erde erreichen. Man braucht aber die Herausforderung, weiter in den Raum einzudringen um seine Technologie auf ein neues Niveau zu heben. Sie haben auch das Problem des Aufbrauchens verschiedener Ressourcen. Es sind nicht die Ressourcen, die wir aufbrauchen, sondern die Art der Konzentration. Wir müssen jetzt Ressourcen minderer Qualität benutzen, um denselben Effekt zu bekommen. Und das schaffen wir nur durch technologischen Fortschritt. Der Prozess vor uns, und das meist eigentlich muss jeder wissen, der sich mit Physik beschäftigt. Wir haben ein Projekt, das Mondprogramm jetzt zu komplettieren, wie unter Kennedy. Und der Zweck war gar nicht nur zum Mond zu kommen, sondern den Mond zu industrialisieren. Die Industrie wird von der Erde aus kontrolliert, von wenigen Leuten, denn das elektromagnetische Gravitationsfeld ist nicht wirklich gut für deine Gesundheit. Was machen wir? Also wir fliegen zum Mars. Wie fliegt man zum Mars? Nun, indem man die Flugbahn ausrechnet, kann man das machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch auf dieser Flugbahn 200, 300 Tage aushalten kann. Ich meine, wie wird der Mensch aussehen, wenn er ankommt? So eine Qualle? Und deswegen brauchen wir eine Verringerung der Flugzeit. Man kann also auf dem Mond das Helium-3 abbauen. Das ist sehr nützlich für Raumfahrt, denn man kann es direkt anwenden für den Schub, als Schubkraft, für den Schubkraftsprozess. Und zwar mit Helium-3 könnten wir Kernfusion entwickeln und könnten eine Flugroute festlegen mit einer Geschwindigkeit von 1G. Und man kann von dem Orbit des Mondes in 2 Tagen den Orbit des Mars erreichen. Dieser Ort ist offen für uns, was für Ressourcen er hat und was es bedeutet als ein Zwischenschritt. Es ist alles in Reichweite und welche Politik man anwenden muss, um zum Mars zu gelangen, hat Auswirkungen auf die Revolutionierung der Wirtschaft auf der Erde. Was dieses Land jetzt braucht, und es gibt eine Menge Leute, die darin interessiert sind. Es gibt 10 Nationen, die jetzt ein Mondentwicklungsprogramm haben wollen. Und zwar aktiv, jetzt. Und ich fühle mich einem Programm verpflichtet, auf den Mars zu gelangen. Und ich habe ja schon mal einen halbstündigen Film gemacht über eine Mars-Mission, damals 1988, in meiner Kampagne. Und ich glaube nicht, dass ich dahin gelangen werde. Ich bin in nicht der perfekten Kondition dazu. Es ist nicht irgendwie das Sightseeing, das ich machen möchte. Aber wir werden den Mars erobern. Wir werden uns seine annehmen, werden gucken, was da oben zu haben ist. Und wir werden die Art und Weise, das Konzept des Menschen von sich selbst revolutionieren. Und der Mensch muss jetzt über sich nachdenken, wie ein Mensch im Sonnensystem. Und das verändert auch die Beziehungen zwischen den Menschen. Alle Technologien, die wir benutzen, um das zu erreichen, werden sich ausdrücken in Revolutionen hier auf der Erde, einschließlich der Aufzucht von Nahrungsmittelpflanzen, auch auf dem Mars. Man muss eine nationale Mission annehmen. Die erste nationale Mission ist, diesen Blödkopf im Weißen Haus mit seiner Zustimmung, aber mit einer induzierten Zustimmung, dazu zu bringen, mitzuarbeiten. Er wird das übernehmen. Wir werden ihn natürlich nicht umbringen oder so etwas, sondern für ihn arbeiten. Ich kenne Leute, die jetzt in ihren 20er Jahren sind, ob sie es glauben oder nicht. Sie machen immer noch Kinder in ihren 20ern. Wenn wir Obama unter Kontrolle kriegen, dann werden sie wahrscheinlich 70, 80 Jahre alt werden. Was machen wir in der Zwischenzeit? Sie werden die Überträger dieses technologischen Fortschrittes sein. Wir müssen also zwei oder drei Generationen in Zukunft vorausdenken. An ihre Großenkel, Urenkel. Ist das nicht irgendwie die Kontinuität unseres Lebens? Also eine Generation sind ja 25 Jahre. Drei Generationen 75 Jahre. Vier Generationen sind 100 Jahre. Was machen wir denn so? Was machen die Menschen in den nächsten 100 Jahren? Wenn Sie an die Zukunft denken, an die nächsten Generationen, dann denken Sie, ja, woran denken Sie? Sie denken, was Sie für die kommenden Generationen machen werden. Wo werden wir sein in 75 und 100 Jahren von heute angesehen? Was sind unsere Optionen? Was sollten wir tun? Hey, was wirst du denn machen, bis du dein 75. Lebensjahr erreichst? Was fängst du mit dir an? Was ist deine Zukunft? Was für eine Welt möchtest du haben? Was für ein Sonnensystem wählst du, in dem du leben willst? Man macht es nicht, indem man irgendeine Prioritätenliste erzeugt, sondern man nimmt eine Mission für die Menschheit an. Es geht jetzt nicht nur um Jobs, Einkommen, sondern es geht um die Menschheit. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Was machst du als Mensch, das dich als Mensch ausweist, damit du dich nicht schämst und Schande empfindest vor den Augen deiner Urenkel? Wie denkst du über die Menschheit insgesamt nach? Und das funktioniert, das ist deine Motivation. Wie wählst du dein Leben zu verbringen, nicht verbrauchen? Zu welchem Zweck? Wofür willst du denn Kinder aufziehen? Zu welchem Zweck? Für die Menschheit. Warum sollte man sich an dich erinnern, noch in zwei Generationen? Warum solltest du eine Generation von heute noch respektiert werden? Was wirst du tun, um diesen Respekt zu verdienen? Deine Identität als Mensch. Und wenn man darüber nachdenkt und die Raumfahrt als Parameter nimmt, dann sagt man, ach, wir reden ja nicht über Industriepolitik als solches, sondern wir reden über menschliche Politik, die Entwicklung und den Fortschritt der menschlichen Spezies für ein besseres Leben zukünftiger Generationen, technologischen Fortschritt, auch kulturellen Fortschritt, die Kreativität begünstigt. Und die Leute haben verrückte Kategorien von Wert, die mich langweilen, die dumm sind. Lass uns doch darüber sprechen, zum Mond zu fliegen, denn das langweilt mich nicht. Da weiß ich, was wir tun müssen, Schritt für Schritt, entlang des Weges. Das ist unsere Missionsorientierung. Wenn man sich dieser Mission annimmt, dann wird sich alles von alleine ergeben. Herr Präsident, ändern Sie sich und Sie werden einen guten Ruf haben. Ich garantiere Ihnen, Sie werden eine erfolgreiche Zukunft haben, aber ändern Sie Ihre Wege ein bisschen. Ja. Sie werden weiterhin im Büro des Weißen Hauses sein, Sie werden beschützt sein, Sie werden alle Ehren genießen des Präsidenten, aber ist es nicht besser, anstatt sich anspucken zu lassen, sich zu ändern? Ich möchte Sie nicht gerne zum Mars schicken, denn die Leute dort mögen Sie vielleicht nicht. Aber so definieren wir eine Perspektive, nicht in Begriffen der technischen Begriffen. Sie müssen die Imagination der Menschen anfeuern für die Zukunft. Bevor ich die letzte Frage stelle, möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Dass ich jetzt nicht alle guten Fragen stellen konnte, die eingereicht worden sind. Diejenigen, die verrückten Fragen gestellt haben, naja. Aber wir hatten natürlich viel mehr Fragen, institutionelle Fragen von Leuten hier. Und ich hoffe, dass Sie uns vergeben, dass ich jetzt nicht alle nennen konnte. In the body of his opening remarks and also in his answers to other questions. This last question. Diese letzte Frage ist eine interessante, denke ich. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Sie ist von einem führenden Mitglied der Stanford-Gruppe, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben in den letzten Monaten. Die Frage ist, Herr LaRouche, Sie haben Ihre Autorität klargestellt über Wirtschaftsvorhersagen und Wirtschaftsplanung. In diesen Zeiten braucht man kein Genie zu sein, um herauszufinden, dass die Rücknahme von Glass-Steagall ein Fehler war und dass wir uns auf Franklin Roosevelt beziehen müssen, um uns aus dieser Depression herauszuarbeiten. Aber jemand, der sich tiefer mit Ihren Schriften befasst, wird herausfinden, dass Ihre Theorie auf einem tiefen Verständnis nicht nur von Geschichte fußt, was sehr ungewöhnlich ist für unser Bereich, sondern auch theoretische Physik, Mathematik, Musik und andere Wissenschaftsgebiete. Dazu kommt ein Sinn für Humor, der immer feister wird, je tiefer die Krise zuschlägt und setzt die Hürde sehr hoch für uns alle anderen. Einige von uns fühlen sich etwas unangemessen und einige von uns sind sehr selbstverliebt, um sich irgendwie angemessen zu fühlen. Naja, sie sind ziemlich verstört und wütend. Die Frage ist, wie macht man das? Was ist Ihr Geheimnis? Und was zum Teufel essen Sie zum Frühstück?
Ich denke, das Geheimnis ist zum größten Teil da ausgedrückt, wo ich schreibe, wo ich immer denke, je mehr ich schreibe, umso mehr muss ich schreiben. Denn wenn ich schreibe, dann wird mir immer klarer, dass ich so viele Sachen auslassen musste, sodass ich hinterher noch eine größere Agenda habe, als ich vorher, bevor ich anfing zu schreiben. Weil das trägt sich natürlich in diesen Fragen fort. Und das Beste, was man machen kann, und darauf habe ich immer bestanden, bleiben Sie nicht in Ihrer eigenen Generation kleben. Man muss sich immer an die zukünftigen Generationen wenden, immer an denen orientieren. Man guckt seine eigene Generation an als solche und guckt sich die an, die kommen. Was ich besonders in den letzten etwa 10 Jahren so gemacht habe, mehr als das inzwischen, etwa seit Ende der Clinton-Regierung, wo ich mir also mehr und mehr mich der Frage der jungen Menschen zugewandt habe. Ja. Und das natürlich auch das Problem mit sich bringt, der Babyboomer und ihres Einflusses. Die Babyboomer, das hat natürlich zwei Aspekte, diese Generation. Die Generation der Babyboomer wurde dominiert. Und da blicken wir nochmal kurz auf das Ende des Zweiten Weltkrieges zurück. Ich kam damals vom Militärdienst zurück, Frühjahr 1946, und das Desaster war bereits passiert. Und ich habe damals eine Aussage getroffen, die ich also als etwas prophetisch erachte, jetzt so im Rückblick, wo also einige Soldaten damals in Indien, also US-Soldaten, 1945 mit mir sprechen wollten, im April. Und ich dachte, ja klar, dafür ist Zeit. Und die Frage, die sie mir stellten, hat mich an sich nicht überrascht. Nämlich, sie fragten, was wird mit uns passieren, jetzt wo Präsident Roosevelt gestorben ist. Und die Antwort war relativ einfach. Ich sagte, wir haben unter einem großen Präsidenten gelebt und wir blicken jetzt einem sehr kleinen Mann als Präsidenten entgegen. Und ich habe Angst um uns, was das angeht. Und ich denke, ich hatte damit recht. Und dann gingen wir wirklich in eine Periode über, die bösartig war. In Europa war das der Kongress für kulturelle Freiheit, eine richtige Nazi-Organisation, die mich hasst und ich hasse sie. Dann die existenzialistische Bewegung in den USA und im Ausland. Wir hatten auch ein Sicherheitsproblem, wo wir eine Kategorie von Leuten in meiner Generation schufen, die also aus dem Krieg zurückkamen und also damals ihre universitäre Ausbildung beendeten und so weiter, die also damals im Sicherheitsbereich, so etwa der nationale Sicherheitsbereich, was eine ziemliche Gehirnwäsche, ein ziemlicher Gehirnwäschebereich ist. Es gab genug Leute, die an ihren Jobs festhalten wollten, sodass sie nicht wollten, dass das FBI oder andere da etwas merkwürdige Dinge über sie verbreiten, die ihre Jobs gefährden. Und das hieß, man begann, sich nur noch untereinander zu treffen, die mit dem entsprechenden Sicherheitsstatus im nationalen Sicherheitsbereich. Und die hatten auch Kinder. Und das waren die Babyboomer. Und haben ihren Kindern beigebracht, keine bestimmten Sachen zu vertreten. Ganz vorsichtig über das mit dem zu sein, was sie so über sich selbst sagen oder über sich selbst verbreiten. Und 1957 gab es eine dicke Rezession. Und die Arroganz der Generation, die diese Kinder erzog, brachte sie dazu, Angst zu kriegen. Nicht wegen der Sicherheitsfragen, sondern die Angst, ihre wirtschaftliche Position aufgeben zu müssen. Und 1958, ich war damals führender Mitarbeiter eines Consulting-Business da. Und Leute sind zu mir gekommen ins Büro, haben um Jobs gebettelt zu einem Viertel der Bezahlung, die sie gewohnt waren. Und die Kinder dieser Wir sind was Besseres Familien, unter dieser Erfahrung hatten in der Zwischenzeit auch eine kulturelle Veränderung erlebt. Es war besonders in Europa und in den USA, weg von der klassischen Kultur. Nun, wenn Sie wissen, dass klassische Kultur der Funke der wissenschaftlichen Kreativität ist, wirklich typifiziert und exemplifiziert durch Albert Einstein, der zeigte die Kraft, die Vorstellungskraft, gepaart mit wissenschaftlicher Forschung. Und das ist weggenommen worden. Diese Leute haben also ihren Weg genommen in Universitäten, und zwar in die besten Universitäten, in die Ivy League Universitäten. Und die waren ja die Kings, die Könige des Universums. Aber sie hatten trotzdem diese existenzielle Angst, dass sie ihre Sicherheit verlieren, ihre Arbeit verlieren, alles das, was ihre Familie hatte. Oder dass sie in Gefahr kommen würden, das zu verlieren. Und trotzdem, sie fühlten sich als Elite. Und jetzt, als der Vietnamkrieg ankam, schafften sie es eben durch ihren Status an der Universität, um den Kriegsdienst drumherum zu kommen. Sie wurden also nicht eingezogen, bis eben die Ausnahmen immer weniger wurden, mit dem herannähernden Jahr 68. Und diese Leute waren zu einem existenzialistischen Ausblick konditioniert. Und so eine Weltsicht ist nicht gut für Kreativität. Und dann kam 68. Und damit die Veränderung nach dem Mai 68. Der erste Schritt im Kollaps des US-monetären Systems. Und die sind völlig durchgeknallt. Komplett. Und diese Generation, die Babyboomer, wurden ein Albtraum. Die haben sich nackt ausgezogen, haben alle möglichen Drogen genommen, haben alle möglichen Sachen gemacht. Und die Typen haben die besten Positionen, die besten Einflusspositionen in der Gesellschaft bekommen. Besonders während der Carter-Regierung und danach. Als also die ältere Generation, meine Generation, anfing, in Rente zu gehen, sind diese jungen Hüpfer reingekommen und haben ihre Degeneration und ihre antiwissenschaftlichen Haltungen in diese Ämter. Und dann, 1987, gab es also eine tiefe Rezession, eine der tiefsten Rezessionen unserer Geschichte als Rezession, Panik. Und dann ging es in den absoluten Wahnsinn, was Wirtschaftspolitik angeht. Und diese Generation, diese Babyboomer-Generation, ist jetzt in den Top-Positionen. Das sind so die Leute, George Bush, H.W. Bush, Clinton. Das waren die schlimmsten Jahre.
Spring 1970, the illusion was over. Or not better than 1990, the illusion was over.
2001 war das wirklich das Ende. Und dann kamen die Bush-Jahre. Und hier am Ende der 90er habe ich mir Gedanken gemacht, was ist denn mit der nächsten Generation? Denn was da passiert ist, die Baby-Boomer-Generation, die so 45, 46 zur Welt kam, die sind ja nicht alle gleich, aber die schlimmsten von denen waren in den führenden Positionen. Und das ist das Schlimmste, was in einer Gesellschaft passieren kann, wenn das Schlimmste der Gesellschaft dominant ist in führenden Positionen. Das hat einen Effekt, eine Auswirkung auf die Lebenshaltung und die Lebenseinstellung andere Leute. Und wenn die dann älter werden und die sich in ungünstigen Umständen finden, dann kriegen sie Angst. Und Leute tendieren dazu, diese führende, diese Elite dann nachzuahmen und sich ihnen irgendwie anzupassen. Wo so also solche Leute wie Mark Rudd und ähnlicher Abfall wirklich den sozialen Einfluss auf ihre Generation, das heißt die grüne Tendenz, die Anti-Kernenergie-Tendenz, die anti-industrielle Tendenz, das alles ist zu einem Bevölkerungs-Mainstream geworden. Und wenn man dann jemand ist wie ich, habe ich mir gesagt, ne,
Get me the next generation.
Oh, 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 oh. Bitte, die nächste Generation, bitte. Die nächsten, bitte.
Just about 79 going into 80 in that generation. So that's,
als ich so 79, 80 Jahre alt war.
2000, about 2001.
Also etwa so 2001.
As my presidential campaign that year.
Im Zuge meiner Präsidentschaftskampagne damals habe ich mir die Campusse angeschaut und habe begonnen, Kontakt mit einer wirklich neuen Generation zu knüpfen. Die hatten andere Probleme, ja, die ihre Vorgänger nicht hatten, aber sie waren eine neue Generation, die also doch versprachen, irgendwo eine Nachfolge dieser mülligen gegenwärtigen Generationen zu sein. Und wenn wir die Bevölkerung insgesamt und die Zivilisation insgesamt retten wollen, dann muss man sich natürlich an die wenden, die als Generation noch nicht so schlimm demoralisiert sind wie die Babyboomer-Generation. Und nur durch deren Taten kriegt man dann den Tritt an den Hintern, der auch etwas älteren Leute wieder zurück in die Realität bringt. Und das ist genau, was passiert ist. Aber ich habe mein ganzes Leben so verbracht. Ich lebe in der Geschichte.
Ich
würde sagen, meine Faszination mit der Geschichte geht etwa so, erstreckt sich über die letzten 6000 Jahre, wo man die Geschichte der Menschheit, die Entwicklung der Menschheit, die wichtigen Themen, die wichtigen Schritte, die Menschheit in ihrer Entwicklung genommen hat, wo man all das sieht, wo man erkennt, dass die Menschheit, dass Kreativität wichtig ist für die Menschheit, etwas, was kein Tier eben hat und das eben zum Ausdruck kommt in klassischer, künstlerischer Komposition und den Effekten, die also von dort in die wissenschaftliche Arbeit übergehen. Und das ist alles eine Sache für mich. Und das ist, wo ich lebe. Wo ich denke, dass ich den Schätzen, den prinzipiellen Schätzen der Menschheit gewidmet bin und mein Leben ihnen widme. Ich sehe mir gerne andere Kulturen an. Ich sehe natürlich besonders gern diese Errungenschaften in unserer eigenen Kultur und versuche, deren Geheimnisse ans Tageslicht zu bringen und herauszufinden. Darüber schreibe ich. Das bin ich. Ich bin kein Karrierist. Ich habe keine Karriere. Ich bin der ich bin, der seine Erfahrungen macht im Leben und die Dinge zum Ausdruck bringt, von denen ich denke, dass sie wichtig sind. So wie heute. Das bringt die heutige Veranstaltung an ihr Ende. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam Linde LaRouche zu seinem Geburtstag zu gratulieren.
Okay. Thank you. Have fun.